Ja, hallo und herzlich willkommen zu 300 Hertz, der 7.
Ausgabe, genau.
Richtig. Heute mal wieder mit gutem alten Großmembranklang. Denn wir sitzen mal wieder persönlich zusammen, ohne Skype-Mist und können quatschen.
Genau.
Der Huckel ist mal wieder nach Leipzig gekommen.
Nach Leipzig.
Und jetzt sitzen wir wieder in meinem kleinen Kämmerlein zwischen Verstärkern und Gitarren und haben keinen Platz und labern mal ins Internet rein.
Wie wir den Mitbewohnerinnen zu erklären versucht haben, was wir jetzt gleich tun. Jetzt hast du mal die Ansage gemacht,
ja.
Ein neues Feature.
Das liegt nämlich daran, weil Huckel sonst immer aufnimmt und Intro einspielt und ich keinen Plan habe, wann es losgeht.
Perfekt. Ja, genau, irgendwie das ist jetzt diesmal nicht so viel Zeit vergangen,
ja.
Weil irgendwie bei mir der Themenkessel förmlich übersprudelte und ich Felix genötigt habe, auch gleich mal sich noch was aus den Fingern zu saugen, damit wir schnellstmöglich nachlegen können. Zum einen, also Feedback gab es diesmal von der letzten Folge zwar auch, aber nicht so viel.
Aber schönes Feedback.
Aber schönes Feedback. Zum einen hat sich nämlich der Start Music Store gemeldet, beziehungsweise der Geschäftsführer, und hat sich bedankt und hat ja dir quasi ein Kompliment ausgesprochen, weil du laut seiner Auffassung sozusagen das Konzept von Start Music gut verstanden hast und wiedergegeben hast. Also
ja.
Er fühlte sich da gut interpretiert oder gut verstanden.
Ich habe seine Firmenphilosophie gut vertreten.
Genau. Insofern auch nochmal danke fürs Zuhören, weil es freut uns natürlich sehr.
Ja.
Ich habe letztens im Teeladen in Schöneberg war ich auch wieder, den Teeladen, den muss ich auch noch gleich erwähnen oder nachher am Ende erinnere mich mal dran. Ich habe es ihm versprochen.
Erwähnen doch jetzt gleich.
Ja, der heißt T-T-T oder irgendwie sowas in der Goldstraße 2 in Schöneberg ist der, glaube ich. Warte mal, jetzt muss ich googeln, verdammt. Der heißt T-T und T-H-E.
Ja, also Teeladen, was hat's mit Teeladen auf sich?
Ja, ich bin halt reinmarschiert und das war schon mal vor einer ganzen Weile und der hat mich dann an der Stimme erkannt.
Mhm.
Und das ist ja immer so ein bisschen weird, wenn das passiert.
Ja.
Ich weiß nicht, ist dir das schon mal passiert?
Nee, noch nicht.
Okay,
nee.
Kommt bestimmt noch.
Ach, nicht bei 7 Folgen.
Naja, doch, weil der hörte jetzt nämlich zum Beispiel auch den 300 Hertz Podcast. Jetzt bin ich halt irgendwie letzte
Woche.
Der
ist über Freakshow rangekommen oder wie?
Ja, ich glaube, ja, genau. Und das ist super netter Teeladen, super Sortiment. Und ich packe die Adresse dann einfach in die Shownotes, falls ihr mal in Berlin seid und einen netten Podcast-kompatiblen Teeladen sucht, könnt ihr dann zu den Herrschaften gehen. Und das war auf jeden Fall, der hat sich auch über den Podcast gefreut, weil er wohl selber auch Gitarre spielt. Mhm. Also ich habe jetzt schon echt auch einige Leute im echten Leben sozusagen getroffen, die tatsächlich diesen Podcast hören und sogar gut finden.
Ja, cool. Also ich hatte gestern auch noch so ein Erlebnis, wir haben mit der Band gespielt und ich mache halt vom Soundtrack meinen Verstärker an, spiele mich so ein bisschen warm und spiele so das 300 Hertz Intro und irgendwo von hinten aus dem Technikteam ruft es auch so, 300 Hertz oder? Ich so, ja, geil. bist du das? Ich so, ja, ah, cool.
Also auch nochmal Grüße an die Technik von gestern.
Von gestern.
Was war denn das gestern?
Das war die HMT-Auftaktsparty in Leipzig. Im Four Rooms.
Und da hast du 300 Hertz Riffs gespielt?
Da habe ich das 300 Hertz Riff gespielt, ja.
Auch noch was anderes?
Auch noch was anderes, ja. Viel, viel, viel guten Rock'n'Roll mit großen Verstärkern und mit schönem Sound. Ach ja.
Ja, eines Tages mache ich das auch. jetzt wollen wir mal überlegen, mit welchem Thema aus unserem prall gefüllten Themenblumenstrauß fangen wir denn an?
Ja, zum Aufklären der ganzen Sache. Huckel hat das komplette Notierungspad mit Themen vollgeworfen und meinte so, lass mal machen. Und von mir stehen jetzt noch so ein paar kleine bunte Fetzen mit drin, wenn ich auch was zu erzählen habe. Aber dann kannst du ja einfach mal anfangen. Du steckst ja gerade voll drin.
Okay, na gut.
Ausnahmsweise.
Ja, zwar fing der Themenblumenstrauß an, sich zu füllen, als ein Kollege bei mir in der Firma sich jetzt eine E-Gitarre kaufen wollte. Der hat schon irgendwie, spielt eine Zeit lang jetzt schon Akustikgitarre und im Gitarrenunterricht und so weiter und so fort. Und jetzt meinte er, es wäre mal an der Zeit für eine elektrische Gitarre und einen Verstärker. Und ich habe mir jetzt da schon ein paar Mal so hervorgetan, dass ich mich da ordentlich reingenördet habe und da durchaus in der Lage bin, ein paar Empfehlungen zu geben. Und dann hat er sich halt so eine semi-akustische erstmal ausgesucht, so eine ES-339, die kleinere. Also die 335 ist ja dieses große Ding, wo man so ordentlich umgreifen muss. Und die 339 ist ja die fast so Les Paul-Größe und schmal und so weiter. Und um sich da genau zu entscheiden, haben wir uns halt gesagt, ja gut, dann fahren wir jetzt also in diesen widerlichen Ranzladen in Berlin namens Just Music. weil zumindest kann man da ja Sachen mal ausprobieren. So. Sind wir da also hin, waren da auch zwei Abende da und es wurde ihm relativ schnell klar, dass es eine Semi-Hollow für ihn nicht ist. Und es wurde relativ schnell klar, dass ihm der Les Paul-Sound eigentlich viel näher geht. Und dann haben wir da Epiphones gespielt und ordentliche Gibsons und günstige Gibsons und SGs und alles, was ein Humbucker hatte und nicht bei drei auf den Bäumen war. Eine Hackström hatten wir, glaube ich, auch in der Hand.
Sehr gut.
Und naja, am Ende war so erstmal klar, ja, okay, es ist eher eine Les Paul. Und dann ging es natürlich auch noch um Verstärker und ich habe ihm halt so, er hatte sich einen, diesen Bugera, diesen Mini-Verstärker mit 5 Watt oder sowas rausgesucht. Und ich meinte, ja, also die Reviews sind halt ziemlich gut bei Thomann zum Beispiel zu dem Bugera, aber ich habe noch nie einen gehört. Und
stand der da rum?
Nee.
Na, konnte da auch nicht ausprobieren.
Nee.
Schade.
Und er war halt eher erstmal auf der Suche so nach dem einzig wahren Clean Sound, ja, ohne ihn vorher gehört zu haben. Aber er war so, ja, du denkst jetzt auch schon wahrscheinlich Les Paul und Clean Sound.
Ja,
das sind
was hört er denn für Musik?
Ja, ja, genau. Aber warte mal ab, es kommt alles noch. Das Ding ist ja, er fängt ja gerade erst an und so wie ich am Anfang weiß er halt selber, wusste er auch noch nicht so genau, was er eigentlich will, ne? Na gut, also keine Bugeras da. Ich hatte so meine vorsichtigen Zweifel geäußert. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Bugera gespielt?
Nee.
Bei Thomann ist es halt nämlich auch oft so, dass wenn Sachen günstig sind und auch so eine gewisse Qualität schon erreichen, dann sind halt die Reviews einfach so überschwänglich gut, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja.
Ohne, also da ist die Preis-Leistung ist da vordergründig statt halt wirklich die Leistung sozusagen.
Mhm. Ja, ich glaube, ich habe mal eine kleine Kombo von denen ausprobiert, aber ich könnte auch ein Bogen dann gewesen sein.
Ja, ich weiß nicht. Ich will Bugera nicht schlecht machen. Wirklich nicht, weil ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe irgendwie habe ich so Zweifel.
So ein komisches Gefühl dabei.
Ja. So für den Preis einen ordentlichen M, das kann irgendwie nicht, also es...
Naja, also ich habe letztens ein Jet City Amp gespielt und danach gehört bei einem Konzert und die sind ja auch recht günstig, aber die schieben echt einen amtlichen Sound. Also wenn man einen günstigen Vollröhrenverstärker sucht, auf jeden Fall mal Jet City auch angucken.
Ja, okay. Kenne ich auch noch nicht. Naja gut, sind wir also da bei Just Music in diese Räume rein und haben mal da die Verstärker so durchprobiert und ich hätte ja so von vornherein ihm gesagt, ja hier Blackstar HT1R wäre glaube ich das Beste, weil er wollte halt auch einen Simulated Output, damit er mit Kopfhörer spielen kann zu Hause in der Wohnung, wollte halt sowieso nicht so laut und klein und erstmal fürs Wohnzimmer. Und der Blackstar hat ja eins, der hat halt auch Reverb drin, was die meisten Mini-Amps halt nicht haben.
Ja, das ist schön für zu Hause.
Das heißt, dann kann man sich auch das Effektpedal wieder für 100 Euro sparen sozusagen. Naja, den hatten sie aber auch nicht da. Was sie da hatten, war so ein Vox AC4. So eine Head und Cabinet. Der ist auch so in der Preisregion gewesen, den er sich da so hätte vorstellen können.
Was gibt's da für eine Box dazu? Eine kleine 10 Zoll?
Ich weiß nicht. Die Box ist relativ groß, aber es war nicht 12, würde ich vermuten. Es war wahrscheinlich...
Ja, bestimmt ein 10er drin.
Ja. Naja, okay. Dann habe ich es halt, habe ich es ihm leider etwas schwer gemacht, weil ich habe ihn in einen Fender Deville mit Tweet-Bezug eingestöpselt und meinte, spiel mal. Und dann kam halt sofort natürlich auch dieser warme Clean-Sound, Les Paul, Humbucker geschwängert sozusagen. Und sofort kam so eine kleine Freudenträne. Aber er wusste ja noch nicht, gegen was er antritt, ne?
Ja.
Und dann habe ich so aus dem Regal den Vox AC4 mit der Combo runtergehievt und habe die mal vorbereitet, während er da schon mal so ein bisschen auf diesem Fender rumgeklimpert hat. Davor hatten wir noch irgendeinen Blackstar haben wir gespielt, so einen größeren. Und naja, auf jeden Fall, dann stöpsel ich ihn halt in diesen AC4 und aus der Freudenträne wird eine Trauerträne.
Ja, es ist doch gemein, wenn man irgendwie einen günstigen Amp kaufen will und stellt man einem so ein Monster dahin.
Ja, ich weiß, ich bin schuldig. Naja, aber letztendlich, also Gitarre war klar, Les Paul, Humbucker irgendwie so in die Richtung und beim Verstärker sind wir sehr uneinig oder sagen wir ergebnislos rausgegangen, weil in seiner Preisregion war nichts da, was irgendwie sinnvoll klang. Naja, nächsten Tag im Büro irgendwie nochmal drüber geredet, sind wir nochmal zu Just Music, haben nochmal zig Gitarren gespielt und danach, den nächsten Tag, hat er dann sich auf Thomann eine Epiphone Prophecy bestellt.
Mm. Ah, stimmt, ich habe, ja, die gibt es noch nicht so lange, ne? Die sind sehr schön.
Die sehen auf den Bildern sehr schön aus.
Ja.
Das war, weil wir hatten halt ein paar Epiphone Les Pauls gespielt und die waren ziemlich gut, muss ich sagen. Ich war relativ überrascht eigentlich, wie gut die so gegen die Gibsons sich gehalten haben. Naja, und dann hatte sich diese Prophecy bestellt und die kam mit einem Case, also nicht in irgendeinem Gigbag, sondern ein richtiges Case und hatte Gibson Humbucker drin, also 94R und 498T oder andersrum, ich verwechsel jetzt immer. Also so richtig amtliche Hardware und naja, dann kam die halt an, ganz aufgeregt, kam auch in die Firma und dann packte er sie aus und war total enttäuscht.
Ja, schlecht also, bearbeitet.
Ja. Sehr schlecht sogar. Also dieser, erstens der Sunburst, der auf den Bildern noch super schön aussah, der kam halt so mega flashig und billig rüber. Also wie wirklich komplett aufgemalt und keine Holzmaske oder was auch immer. Da sah halt
Folie
so
drauf oder sowas.
Sehr künstlich aus. Und dann zum Beispiel die Potis, also die Knöpfe, die Tonknöpfe, die haben geeiert. Dann überall, also das sind so die schon schlimmere Sachen. Dann dass hier und da mal die Farbe so ein bisschen übergepinselt ist. Ja. Ne? Okay, für den Preis kann man noch drüber hinwegsehen, aber es war doch auch an vielen Stellen so über die Binding-Simulation rüber oder am Hals rüber gekleckert. So als wenn der Praktikant da halt mal, ne? Weiß schon.
Das ist ja echt nicht schön. Also und, so günstig sind sie ja nun auch nicht, dass sie sich da solchen Schnitzer leisten können.
Und was ich halt auch noch richtig schlecht fand, war halt so die Buntstäbchen, die waren nämlich alle so, weißt du, so rau, so.
Ja.
Wenn du da so ein Band dran gemacht hast, dann bleibt hat das richtig so, bleiben die da so fast kleben dran. Und dann haben wir die halt, dann meinte er, okay, bevor ich die jetzt sofort zurückschicke, ich komme mal bei dir zu Hause vorbei, spielen wir jetzt nochmal am Fender und so und dann kann ich mal mit deiner Gitarre spielen und nochmal so vergleichen. Dann meine, ich habe dann, genau, er hat seinen kleinen HT1R mitgebracht.
Mhm.
Ich habe ja noch den Orange Micro Terror und den Fender. Und dann haben wir alle Gitarren, die wir da so da hatten, an allen Verstärkern gespielt.
Ja.
Das Fazit war, alle Gitarren klingen am besten am Fender. und das Fazit war auch, die Epiphone, die spielt sich überraschenderweise gar nicht mal so schlecht für diese komischen Buntstäbchen-Geschichten. Und auch so der hintere, der Bridge-Pickup, der fiel so hinten so ab, also der war schräg drin, schräg nach hinten so gekippt und total merkwürdig alles. Also dafür hat sie sich noch vergleichsweise gut gespielt, aber hat zum Beispiel gegen die Telecaster von mir und ein anderer Kumpel hat noch eine Ibanez mitgebracht, total abgestunken halt. Und dann, ja, also muss man sagen, das Geld, was sie dann sozusagen fürs Hardcase und die Gibson Pickups sozusagen verwendet haben, das hat dann an anderer Stelle scheinbar gefehlt.
Das ist ärgerlich.
Ja. Naja, und jetzt war halt die Frage, ja scheiße, was kaufe ich jetzt? Lege ich noch einen Huni drauf, kaufe mir eine Gibson Studio?
Gibson,
oder was geht noch? Und dann fiel mir irgendwie so ein, weil ich gerade wieder so in Endertons Videos geguckt habe, ja Moment, es gibt ja noch so die Chapman-Gitars.
Mhm.
Und als ich da in Brighton war, habe ich die ja auch mal in der Hand gehabt und als ich beim Rob Chapman zu Hause war, hatte ich die ja auch in der Hand, also im Enderton Store und beim Rob. Und ich hatte die noch so in Erinnerung, dass der Hals war so dünn, die waren so mega lecker verarbeitet, die haben sich wie von alleine gespielt und habe ihm so einen Link geschickt und meinte, hier, kauf dir doch eine Chapman-Gitarre. Und dann hat er, das ist auch so ein lustiger Vorher, hat gleich zurückgeschrieben, warum musst du mir erst den Fender-Verstärker, jetzt das?
Er, ja.
Weil die Bilder halt auf der Chapman-Gitarre-Webseite sind ja auch so richtig schön gemacht und die sehen ja auch auf den Fotos wunderschön aus. Und dann hätte ich ja nicht gedacht, dass er sich jetzt wirklich einfach eine so bestellt. Aber zwei Tage später meint er so, du kannst schon mal anfangen, neidisch zu werden, weil ich habe die jetzt bestellt. Kam auch relativ schnell, also die haben am nächsten Tag, haben sie gesagt, ist geschippt, dann gab es ewig lange kein Update und dann dachte ich schon, es kommt jetzt aus England, dauert eine Woche oder so und in der Mittagspause war sie dann plötzlich da.
Oh, cool. Ja.
Das hat irgendwie zwei Werktage oder sowas gedauert, oder drei.
Das ist gut.
Haben wir die ausgepackt und echt unglaublich schöne Gitarre, super gut verarbeitet, mit diesem Reveal-Binding sowieso mega hübsch. Die haben ja so ein paar Spezialitäten, also die haben ja diesen String-Through-Body wie bei den Telecasters oder Stratocasters und nicht wie bei Gibson mit diesem Stop-Tail. Die haben eine Tone-Pro-Bridge, was ich schon mal sehr, sehr cool finde, weil Da kommen wir noch später zu, warum eine Tone Pro Bridge für eine Les Paul sehr sinnvoll ist. Und Jumbo Frets, die waren so glatt poliert, da ist irgendwie, warte mal kurz hier, Felix brauchst gerade die Seite, da kommt gleich so ein Bild bestimmt vorbeigescrollt. Oder scroll mal auf die, oder klick mal auf die ML2-Gitarre da oben bei Guitars im Menü. Die Buntstäbchen halt absolut seidig glatt poliert, also da haben wir so ein bisschen rumgebändet und vibratot und so weiter und da war null Widerstand zu spüren, also es war wirklich so schön habe ich das noch nicht gehabt und das Holz vom Fretboard, ich weiß nicht, ich glaube das Rosewood sogar, das ist halt auch poliert und fühlt sich halt auch seidig glatt an, also einfach mega, mega gut verarbeitet. Der Hals ist auch super geil, weil die Gitarre ist ja lackiert und üblicherweise ist ja dann auch der Hals lackiert. Und was sie aber da gemacht haben, ist, sie haben sozusagen, der Body kommt, dann geht es zum Hals über, dann haben sie sozusagen die Halslackierung weggefräst. Das heißt, du hast einen matten Hals, so seidig matt und dann am Kopf fängt die Lackierung wieder an.
Ja.
Das heißt, du bleibst nicht so am Hals kleben mit deinen Daumen, sondern kannst da so richtig schön silky smooth rübergleiten.
Aber ist er jetzt wirklich unlackiert oder ist einfach nur ein klarer Lack drauf, dass man das Holz sieht?
Nee, der Lack hört richtig auf und das ist so wie bei welchen Gitarren ist denn das noch so? Das, weißt du, bei den...
Von der Strat.
Zum Beispiel, genau. Das ist halt einfach so ein Satin matt. Ja. Also nicht, fühlt sich halt nicht lackiert an. Das ist halt irgendwie wahrscheinlich gewachst oder geölt. Ja, irgendwie so. Und also kann man echt nicht meckern. Der Lack sieht halt, also er hat sich die in Cherry geholt, in Rot. Wunderschön aus. Die Mechaniken schlackern nicht, die Knöpfe sitzen fest und eiern nicht. Gibt ja auch Coil-Tapping da drin und dann eben noch diesen Carved Body, dass du eben deine Wampe da schön, ohne die harte Kante da reinzupressen, dir an den Bauch legen kannst sozusagen, ja. Also alles in allem für das Geld schon eine extrem gute Gitarre, würde ich sagen. Und er hat sie dann auch gleich zum Gitarrenlehrer mitgeschleift und der war auch total überrascht, was er da gerade für eine Gitarre in den Händen hält für das Geld. Kleiner Tipp für Start Music, weil die halt relativ günstig sind, die Gitarren. Der Rob Chapman, der sucht gerade nach Retailern in der ganzen Welt. Weil bisher gibt's die nur bei Endertons in England und er sucht gerade nach Exklusivpartnern in anderen Ländern. Also vielleicht
sich gut anbieten.
Vielleicht ist das ja was für Start Music, weil dann würde ich bei euch auch direkt so eine Chapman-Gitarre bestellen. Das Schöne ist halt bei denen auch, da gibt's Videos auf YouTube, wo die halt wirklich jede Gitarre einmal angucken und gucken, ob die richtig eingestellt ist, ob die Intonierung stimmt und packen sie dann erst wieder ein. Kommt auch noch ein Gigback, ein richtig ordentlich gut gepolsterter dabei dazu. Also ihr kriegt dann halt einfach eine Gitarre geliefert, die sofort gut ist. Also wirklich für das Geld absolute Spitze, würde ich sagen.
Schöne Sache. Also ich gucke hier gerade auf der Website so ein bisschen durch, was da von den Chapman Guitars noch so alles gibt. Also das sieht schon nach eigentlich hochpreisig aus. Jetzt allein vom Look her erstmal. Jetzt können wir ja nicht beurteilen, wie toll die klingen oder sich spielen lassen.
Ja. Ja, wir wollen. Ich würde auf jeden Fall mal demnächst auch nochmal so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Video aufnehmen, damit es mal für die Leute.
Ja, schön.
Aber es gibt halt auch ganz viele YouTube-Videos dazu von denen. Leider spielen die halt immer so eher so Heavy Riffs und wenig Clean und ich bin ja immer so ein Clean-Freund und will erstmal gucken, wie es clean klingt. Deswegen werde ich die mal an den Fender stöpseln und gucken, was da so geht.
So, was ist jetzt eine Tone Pro?
Eine Tone Pro Bridge, also da ist noch, das müssen wir noch ein bisschen schieben, das Thema, gleich. Ich mach mal noch kurz diese Beratungssession zu Ende.
Ja, genau, ja.
Denn das Verstärkerthema war ja auch noch da. Also die Chapman-Gitarre, die behält er jetzt sofort verliebt sozusagen. Das ist, hat sofort geklickt. Beim Verstärker, der HT1R, der ist halt, also er hat sich die Combo geholt und mit einem 8 Zoll Speaker kann man halt sagen, das klingt halt wie ein... Ja,
8 Zoll ist zu wenig.
8 Zoll ist... zu wenig. Ich meine, klar, wenn man zu Hause spielen will und sensible Nachbarn hat, dann reicht auch 8 Zoll, weil man wird es eh nie sinnvoll laut machen. Aber ich finde halt, also wenn man, ich weiß, als Anfänger denkt man irgendwie, warum soll ich mir ein Head kaufen und eine extra Box und das ist doch Overkill und bla bla bla. Aber so für die Spielfreude, ich sag's euch, wir haben nämlich den Combo dann einfach an mein offenes, selbstgebautes Cabinet gesteckt.
Ganz anders.
Und es sofort klingt halt der Raum, sofort du hast so Bass, da. Du hast halt so tiefe Frequenzen und es klingt nicht wie aus der Blechdose. Und es macht einfach gleich deutlich mehr Spaß. Abgesehen davon ist, glaube ich, wirklich der HTR1 oder HTR1R einer der besten Einsteiger-Röhrenverstärker, die man gerade kriegen kann. Erstens, der Clean-Sound ist ziemlich gut. Vielleicht mache ich davon auch mal bei Gelegenheit noch eine Aufnahme von seiner Combo.
Ja.
Die Zerre klingt halt richtig geil, weil mit einem Watt man dann eben Röhrenzerrungen erzielen kann und die klingt halt
wie sie soll.
Ja, wahrscheinlich dadurch, ich würde mal annehmen, dass das so Marshall-esque ist, weil es ja eben auch Ex-Marshall-Leute sind, die da Blackstar gegründet haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und es klingt schon echt fett und es also hat Laune gemacht, da so ein bisschen drauf rumzujammen mit der großen Box dann. Und der Kopfhörerausgang, der ist auch überraschend gut. Also ich habe glaube ich noch nie einen Verstärker gespielt mit so einem Simulated Kopfhörerausgang, aber die ohne Simulated Ausgang,
das ist nicht auszuhalten.
Das kannst du nicht ertragen, es ist wirklich grottig. Also wenn ihr euch einen Probe-Amp kauft oder einen Zuhause-Amp und ihr wollt Kopfhörer spielen, achtet unbedingt auf diesen Simulated Speaker-Out, anderweitig habt ihr keinen Spaß damit. Und der klang halt wirklich ziemlich gut. Also klar, Box ist immer noch besser, die große gewesen, aber da konnte man es schon echt lange aushalten. Und was ich eben auch nochmal allen Anfängern, die sich einen ersten M kaufen wollen, empfehlen würde, kauft euch einen M mit Reverb drin. Das haben halt die wenigsten kleinen M's. Der HT1R hat's, das R steht dafür, den gibt's auch ohne Reverb, weil dann spart ihr einfach, wie gesagt, 100 Euro nochmal für ein extra Reverb-Pedal und mit Reverb klingt's einfach toller.
Ja, also man spielt halt anders, wenn da noch so ein Reverb-Fähnchen hinten mit dranhängt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man ist immer so wie in seinem Kopf gefangen, wenn man in so einem Raum sitzt und dann kommt einfach nichts weiter. Wenn man so einen natürlichen Hall hat, ist es ja ganz schön, aber den hat man halt zu Hause meistens nicht.
Ja.
Und das ist dann blöd.
Ja, und es macht es einfach, irgendwie macht es so lebendiger. Sonst klingt es ja halt, also ohne den Reverb klang der halt auch echt furztrocken, der Amp. Also so richtig mega dröge. Und mit Reverb war es dann so richtig gleich so Plätscher, Plätscher. Ach ja, hier, dip, 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 dip.
Ja, ja.
Da spielt es sich dann auch gleich wieder von alleine.
Genau.
Witzige Nebengeschichte ist noch, dadurch, dass er Akustikgitarre gespielt hat, der kann ja noch jetzt nicht so richtig auf der E-Gitarre tolle Sachen spielen. Und dann haben der andere Typ und ich haben dann halt immer mal so ein bisschen auf irgendeinen Blues-Jam-Track rumgesolot quasi. Und er hat dann immer so geguckt und so, ja, ja, naja, irgendwann schaffe ich das auch. Ich meine, du, das ist alles ganz einfach. Es gibt da diese Pentatonik und von der hat er halt vorher noch nichts gehört. Und dann haben wir ihm so ein bisschen Pentatonik gezeigt und meinten so, ja, wenn das dein Klassik-Gitarrenlehrer da rausfindet, dass wir dir die satanistische Tonleiter böse gezeigt haben.
Ja.
Und dann irgendwie habe ich mit der Loopstation bei mir irgendwie einfach einen A-Akkord spielen lassen und dann darüber so die Pentatonik so ganz langsam hoch und runter und so, Augen öffnen, das machen alle anderen auch so, das ist kein Hexenwerk.
Nee.
Wir wissen nicht mal, meinte ich auch so zu ihm, wir wissen die Noten nicht, wir wissen gar nichts, wir wissen nur dieses Pattern und es geht.
Klingt.
Da hat er auch gleich irgendwie gedacht, was? Krass. Hat sich voll gelohnt für ihn, den Besuch da.
Ja, siehste.
Ja, gibt's noch was zu dieser Beratungsrunde zu sagen? Beim HT1R, das Einzige, was mich noch so gestört hat, war, dass die halt kein Dreiband-EQ hatten, sondern eben nur dieses Infinite Shape, Sonic, die haben noch diesen einen Regler ISF.
So ein Tonregler oder wie?
Ja, also der ist okay, aber ich hätte schon manchmal so ein bisschen mehr Mitten und weniger Treble oder irgendwie sowas und das ist das einzige Manko, aber ich glaube, die ganzen kleinen Amps, die sind da eben ein bisschen aufgestellt. Aber
das ist halt so das Minimalste, was geht bei diesen kleinen Dingern wahrscheinlich, damit der Preis auch noch irgendwie im Rahmen bleibt.
Aber die Verarbeitung von dem Blackstar war auf jeden Fall super und man kann ein externes Cabinet auch noch ranhängen, deswegen ist die Combo jetzt auch nicht total schlecht, aber ich glaube, ich würde mir im Zweifel eher den Head und ein schnuffiges Cabinet dazu kaufen.
Ja, das ist eine gute Idee. Liegt man im Preis wahrscheinlich dann auch noch ganz okay mit dabei. Ich weiß nicht, wie viel kostet das Head?
Ja, es kostet mit Reverb genauso viel wie die Combo, glaube ich sogar.
Mhm.
Ja, okay. Und so ein Cabinet kostet halt dann auch nochmal so 100, 200 Euro, ne? Also es ist schon teurer, aber...
Dann kann man sich ja doch erstmal die Combo kaufen und wenn man dann ein bisschen drinsteckt, noch die Box dazu.
Also das soll man auf jeden Fall nicht unterschätzen, was so eine 12 Zoll Box dann nochmal für einen krassen Unterschied macht. Vor allen Dingen offenes Cabinet. Ich bin ein großer Verfechter des offenen Speaker Cabinets. Das macht einfach nochmal so einen, macht so einen schönen satten Klang. Was ist denn für eine Party bei dir?
Weiß nicht, in der Küche ist gerade irgendwie was los.
Ob man das wohl in der Aufnahme hört?
Naja, was soll's.
Ja, also wenn... Nicht wundern, das sind Felix Mitwohner, falls ihr das überhaupt hört. Aber ich glaube, so sensibel sind die Mikrofone dann vielleicht doch nicht.
Nee, na ach, und wenn nicht, ist halt so.
Ist noch lebendiger.
So professionell sind wir hier nur auch nicht. Oder tun zumindest so.
Ja, ja, Fazit war auf jeden Fall, ja, ich kann es ja nochmal zusammenfassen, also alle Gitarren besser am Fender. Meine billige Les Paul-Kopie war die schlechteste Gitarre. Also ich dachte ja, die hält sich ganz gut mit den Gibson-Pickups, aber die klingt total scheiße. Das
ist ja trotzdem das Pressbahnholz, oder?
Ja, da kommen wir auch noch zu dem Holzthema, aber nee, ich glaube, da ist eher die Elektronik noch alles ein bisschen Matsch.
Okay.
Dann hat man Warp-Pedal da, so ein Crybaby, hat der eine mitgebracht zum Ausprobieren, weil er es auch gerade erst ausgeliehen bekommen hatte. Und das Fazit dazu war, macht auf jeden Fall Laune und man kichert sich einen erstmal kaputt, weil man da so ein bisschen dran rumspielt. Und wow, Sounds die ganze Zeit von sich geben will. Das war auf jeden Fall auch ganz witzig. Genau, Loopstation war auch der absolute Brüller an dem Abend, weil er... Also der saß halt auch da so, ich meinte, hier, spiel mal A-Chord, hab so für ihn aufs Pedal getreten, dann loopte dieser A-Chord mit so einem Drumbeat und er hat darüber so langsam mit dem Drumbeat die Pentatonik üben können und meinte, alles klar, was kostet so eine Loopstation?
Ja, das ist ein schönes Üben, ne?
Das macht einfach so viel aus. Ich meine, ich hab's, glaube ich, schon 23 Mal gesagt, auch in diesem Podcast vielleicht, Loopstation, kauft euch eine Loopstation, wenn ihr anfangt oder auch so, das macht einfach so viel Bock zu spielen damit. Mhm. Ja, und wie gesagt, Epiphone. Geht nach Hause, Chapman kriegt einen Schrein.
Okay, schön. Also,
ich kaufe mir auch eine.
300 Hertz approvedes Einsteiger-Set, also eine Chapman-Gitarre, ein Blackstar-Verstärker und ja, was brauchen wir noch? Das war's schon.
Das war's schon.
Ja.
Gute Sache. Ich meine, Chapman, ich weiß nicht, was die günstigste kostet. Ich glaube, die fangen auch so bei 300 Pfund an, aber das sind dann auch schon mal 400 Euro in dem Dreh.
Ja, es ist aber noch okay zum Anfang. Das ist jetzt noch nicht so viel Geld, dass man jetzt unbedingt dranbleiben muss. Es ist jetzt aber auch keine schlechte Gitarre, wo man jetzt irgendwie nach 2 Jahren gleich eine neue braucht.
Ja, das ist auf jeden Fall eher eine sehr gute.
Von der hat man halt dann lange was.
Ich würde behaupten, wenn ich mir so eine Chapman-Gitarre kaufe, die behalte ich einfach für immer.
Ja klar, warum auch nicht? So ein gutes Instrument.
Die sieht einfach so schick aus auch.
Ich werde halt auch meine 150 Euro Billo-Strat, mit der ich angefangen habe, wahrscheinlich für immer behalten, weil es ist halt einfach so die Gitarre.
Ja.
Und wenn man dann gleich von Anfang an was Gutes hat, dann ist man auch perfekt damit beraten.
Absolut, es macht halt einfach mehr Spaß und dann ist die Chance, dass man dranbleibt, auch viel größer. Ja,
die Motivation ist halt auch einfach dann da, wenn man hat sich irgendwie mit dem Kauf beschäftigt und man weiß, es hat sich dann auch gelohnt. Man hat was Geiles, gerade wenn man noch irgendwie Kumpels an der Hand hat, die sich da so ein bisschen besser mit auskennen. Es ist schon ganz okay, dass man sich nicht vom Verkäufer verarschen lässt.
Ja, 300 Hertz approved. Wir sollten Aufkleber machen.
Die kleben wir denn nicht auf den Just Music.
Genau. Ey, also einmal noch kurz zu Just Music, ne? Wir waren da 2 Abende. Insgesamt vielleicht, ja, lass es 3,5 Stunden gewesen sein, die wir uns da rumgetrieben haben. Wir haben 10, 20 Gitarren vielleicht so insgesamt ausprobiert. Wir haben die ganze Zeit in diesen Verstärkerräumen gesessen. Tipp mal, wie oft jemand vorbeikam, um Hilfe anzubieten, um uns zu beraten, um einfach mal zu gucken, ob wir irgendwie was tun kann für uns.
Wahrscheinlich genauso oft, wie wenn du im Baumarkt stehst und da Hilfe erwartest.
Ja, genau. Ja. Nullmal. Ja. Nullmal in 3 Stunden. Alter. Und die sehen, ich meine, wir haben auch nicht die billigen Gitarren nur genommen, ja. Wir haben schon auch mal so eine richtig ordentliche, teure Gibson einfach.
Da denken Regal. Sie sich dann auch, die kommen bestimmt zurecht, wenn die schon die guten Gitarren sich hier raussuchen können.
Ach, also, ich meine, ist ja auch okay. Also, ich meine, ich fand es ja okay, dass sie nicht gestört haben einerseits, weil dann konnten wir halt einfach machen, was wir wollten. Aber irgendwie dachte ich mir auch so, ich meine, das ist ein Laden, die wollen einfach nichts verkaufen, die kommen nicht und so, kann ich euch helfen, kann ich euch irgendwie beraten, so, manchmal haben die ja, würde man erwarten, so fachkundiges Personal, vielleicht noch einen coolen Tipp oder so.
Ja.
Nischt. Mann, nee. Ja, zum Hingehen und Sachen auszuprobieren, um Sachen auszuprobieren, dafür ist es okay.
Naja, gut, Just Music, ich glaube, das
wird nichts mehr.
Das ist schade, weil wenn man halt schon so einen großen Laden vor der Tür hat, ist es ja ganz praktisch, von der Quantität her, der Sachen, die da drin hängen, aber wenn sich das Personal halt nicht immer entschert, dann ist es halt auch doof.
Ja, ich muss mal irgendwie bei Gelegenheit das Start Music auch mal auschecken, aber
vielleicht kriegen wir nach der 10. Folge dann mal eine Mail von Just Music, in der uns dann rechtliche Konsequenzen angedroht werden oder sowas.
Quatsch. Nee, in der 10. Folge hat Start Music dann auch einen Store in Berlin, stimmt's?
Start Music meinst du?
Start Music, sorry, was hab ich gesagt?
Just Music.
Verdammt.
Die sind schon da, ja.
Ja, nee, Start
Music. Stimmt, es gibt kein Start Music in Berlin.
Ja, das prangern wir mal ganz vorsichtig, aber mit einem Lächeln auf den Lippen an.
Genau. Leipzig macht sich ganz gut.
ja, jetzt okay. Also, Tone Pro Bridge.
Ja.
Sperrholz. und zwar hat ein Hörer mir über up.net einen Link geschickt zu einem PDF-Dokument.
Und da steht die Wahrheit drin.
Da steht die Wahrheit drin. Und zwar die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und es beantwortet jede Frage. Und ich würde wirklich wetten, dass jede Frage, mit der du, ich oder irgendein Hörer auftrumpfen könnte, zum Thema E-Gitarre, steht da erklärt und ausgiebig erörtert drin. Das Dokument heißt Die Physik der E-Gitarre. Es besitzt 1200 Seiten.
Hast du es durchgelesen?
Nee, ist nicht mal annähernd. Mhm. Aber da geht es wirklich um alles. Egal, jedes Teil, was einen Namen hat an der E-Gitarre, hat ein eigenes Kapitel, manchmal 2 oder 3.
Ja.
Selbst hier, wie heißt Nut in Deutsch? Die vorne da, die...
Der Sattel.
Der Sattel, genau. Sattel, Brücke, Steg, Stop Piece, Single Coil Humbucker, das Ganze. Also es ist wirklich alles extremst ins Detail erklärt und mit eben extrem genauen Messungen cool. auch vollzogen. Und das Schöne ist halt, es fängt halt an, es ist so ein epischer, ausgedachter Dialog drin, der so ein bisschen das Thema, das Setting so bereiten soll, aber den kann man auch überspringen. Was aber richtig cool ist, später stellt er so aus renommierten Büchern und Fachzeitschriften, Gitarrenfachzeitschriften, so Statements gegenüber.
Mhm.
So, das Holz der Gitarre ist halt extrem wichtig und manchmal ist eben eine schwere Gitarre gut, manchmal ist eine schwere Gitarre nicht gut, manchmal ist es gut, wenn der Korpus mitvibriert, manchmal eben genau das Gegenteil. Und er nimmt halt so den gleichen Autor, manchmal aus der gleichen Ausgabe einer Fachzeitschrift,
der dann was völlig anderes erzählt,
wo immer komplett gegensätzliche Sachen gesagt werden. Ja. Und das beschäftigt uns ja auch. Es gibt ja auch immer so die Frage, ja, spielt jetzt Holz eine Rolle? Wir haben ja auch schon drüber geredet, ja, ob jetzt so eine teure Les Paul mit den tollen Hölzern deswegen besser klingt oder was das jetzt eigentlich genau ausmacht. Und auch zum Thema Holz gibt es da endlos viele Zitate, immer genau in beide Richtungen. Mhm. Und es sind halt auch Leute mit berufenen Mündern, sagen wir mal, ja. Also selbsternannte Experten, aber auch, Buchautoren, was auch immer. Richtig viel. Und er nimmt das halt so nach und nach auseinander und beschäftigt sich jetzt mit allen Teilen aus diesen Gitarren und was die für einen Einfluss auf den Sound haben. Zum Beispiel gibt es halt so Gitarrenexperten, die nehmen eine E-Gitarre und spielen die erstmal unverstärkt an und hören sich so den Klang an von dieser Gitarre und schließen dann auf die Qualität des auch verstärkten Sounds.
Mhm.
Und zum Beispiel, das nimmt er total auseinander als totalen Quatsch. Er nimmt auseinander, dass das Holz irgendeine signifikante Rolle bei E-Gitarren spielt.
Okay.
Im Prinzip ist es so, ich muss mal versuchen, das jetzt so sinnvoll strukturiert, was ich bisher so angelesen habe, wiederzugeben. Also er fängt zum Beispiel an, die Saite. Und sie schwingt, ja, und wie sie schwingt und welche unterschiedlichsten Wellenarten da sich erstmal ausbreiten und hat dann so richtig physikalische Zeichnungen und Messungen wie das Plektrum, je nachdem, wie du es hältst, je nachdem, wie spitz es ist,
ja,
in welchem Winkel du anschlägst, mit welcher Härte, wie die Auslenkung der Seite ist, die Transversalwellen, die was auch immer für Wellen, wie die Reflexionspunkte an Sattel und Brücke sind, je nachdem, wo man anschlägt, wann die sich treffen, wann die sich auslöschen. Den ganzen Krempel erklärt er erstmal in epischer Breite.
Ja, cool.
Dann geht es halt darum, dass zum Beispiel die Brücke bei einer Les Paul und auch bei Stratocaster und Telecaster, dass die halt total bescheuert konstruiert sind sozusagen eigentlich.
Mhm.
Oder sehr schlecht, zum Beispiel bei Gibson und bei Fender sind die halt einfach sehr schlecht montiert. Und zum Beispiel bei manchen Gibson-Gitarren oder Epiphones, da sind ja immer so Satteln in dieser Tune-O-Matic Bridge.
Ja.
Und wenn da keine Saiten drauf sind und du mit dem Finger drauf gehst, dann wackeln die ein bisschen.
Mhm.
Und das ist halt total schlecht.
Ja.
Und dann zeigt er halt so Diagramme und Messungen, wie die halt so wackeln und was die mit der Schwingung von der Seite machen.
Ja.
Und was das auf das Frequenzband für Auswirkungen hat.
Mhm.
Das heißt, erstmal wird sozusagen gesagt, okay, angenommen, wir würden jetzt so eine Seite an so Metallstiften auf einer Steinplatte montieren, wo keine Vibration, Absorption vonstatten geht, sondern wirklich nur die Seite selber schwingt. So würde die klingen. Dann irgendwie baut er halt immer neue Komponenten ein, wie zum Beispiel eben diese Brücken mit den Wackelsatteln oder diese kleinen Fästchen bei der Telecaster.
Ja.
Und was deren Mitschwingen und Vibration und Spiel sozusagen diesen Frequenzen schon mal einen Unterschied machen.
Mhm.
Dann geht es darum, was die Tonabnehmer für einen Einfluss haben und was die für eine Prägung auf die Frequenzen haben. Dann geht es darum, was weiß ich, die Buntstäbchen. Oder das Prellen der Saiten an den Buntstäbchen, was das für Obertöne und Frequenzen hinzufügt auf die Grundschwingung der Saite und was das im hörbaren Bereich halt für Unterschiede macht sozusagen.
Ja.
Weil er meint halt auch so, ja, Prellen auf den Buntstäbchen ist halt, das fügt halt so einen gewissen Höhenglanz hinzu, der halt auch durchaus erwünscht sein kann.
Ja.
Bis zu einem gewissen Grad. Und er erklärt und er erklärt und er erklärt und es ist halt immer so, okay, das nimmt schon jetzt, macht schon relativ viel Einfluss. Und dann, was passiert, wenn du jetzt den Finger auf die Seite legst, um eine Note ein bisschen höher zu spielen und die Dämpfung von dem Finger auf dieser Seite sozusagen, was das mit dieser Schwingung macht und die Tonunterschiede dadurch, ja, geht immer weiter und das hält er halt immer in den Vergleich mit den unterschiedlichen Hölzern und was die so machen zu diesem E-Signal sozusagen, zu diesem verstärkten E-Gitarren-Signal und alles andere, was ich bisher so erwähnt habe, hat halt einen viel, viel, viel größeren Einfluss auf den Ton als dieses blöde Holz.
Okay.
Denn, das ist halt auch ganz geil so gemacht mit diesen Dialogen oder Zitaten, es gibt halt immer so Experten, die meinen halt, ja, so, leg mal deinen Finger an die Kopfplatte und schlag eine Seite an und es muss halt mit vibrieren da oben. Und wenn es da oben nicht schwingt, dann ist halt irgendwie blöd. Oder ja, wenn du die so hier am Körper hast und du so reinhaust und es vibriert alles mit und es resoniert und es ist total super und so weiter und so fort. Und dem stellt er halt so eine These erstmal gegenüber, wo er meint, ja, also wenn das so gut wäre, dass die Gitarre mit vibriert, dann müssten man ja Gitarren aus Gummi oder sowas bauen, ja.
Ja, hab ich ja noch nie gehört.
Aber er stellt halt die These auf, dass je weniger die Gitarre vibriert, desto besser ist es für den Sustain.
Mhm.
Also die sollte halt nach Möglichkeit genau null vibrieren. Darum hat er eben auch auf so seine Messsachen auf Steinplatten montiert.
Ja, das wär, also man versucht ja auch eigentlich immer, das ist ja das, was auch so alle prägen, die auch meinen, Ahnung zu haben, dass so nichts dran ist, was irgendwas absorbieren könnte oder was mitwabbelt.
Genau, also je weniger
das... Deswegen gibt es ja Rollensättel und weiß ich nicht alles, so ganz abgefahrenes Zeug, damit halt so wenig wie möglich Schwingung damit entsteht und einfach nur die Seite wabbeln kann.
Genau, und deswegen sind auch Semi-Hollow-Gitarren haben halt weniger Sustain, weil die Decke halt da ordentlich mitschwingt. Und dann gibt es halt auch eben aber so schöne Zitate aus diesen Guitarist-Magazines und so weiter. Und er hat dann zwei Zitate von Leo Fender und Les Paul, die der eine sagt halt irgendwie... The guitar must be as solid as the rock of Gibraltar.
Das war Fender.
Ja, und der Les Paul, der hat halt auch irgendeinen Satz, wo er meint irgendwie, na, you want to build it as solid as possible and bla bla bla. Dann nimmt er so diese ganzen Zitate so mit einem Wisch so wupp weg. Und ja, halt es ist lauter so Sachen. Und das Ding ist halt, er erklärt erstmal, worum es geht. dann wird es halt extrem mathematisch, Diagramme, Spektrogramme. Ja. Er misst halt die Seiten auf der Steinplatte mit so einem Laserabtaster und guckt sich die Schwingungen genau
an. Er hat es tatsächlich gemacht mit der Steinplatte. Also ich dachte, das war ja, jetzt die Metapher dafür, wie krass ist das denn?
Der hat das alles selber auch gemessen. Also es ist wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung.
Boah, wie cool.
Und wie gesagt, und dann geht es halt eben ums Holz und hatte auch wieder so zig Zitate, wo die sich immer so gegenseitig widersprechen. So, ja, die Gitarre ist halt aus Esche und das hört man auch, dass sie jetzt nicht so eine Durchsetzungskraft hat, ne?
Ja.
Und dann irgendwie eine Ausgabe später testen sie irgendeine Fender-Gitarre, die halt aus Esche ist und dann steht dann so ein Fazit. Ja, obwohl der Körper aus Esche ist, klingt er erstaunlich resonant und harmoniert und bla bla bla. Und irgendwann ein bisschen dieses Hi-Fi-Esoterik-Gewäsch quasi. Und dann erzählt er halt von der Taylor-Pellet-Gitarre. Taylor-Gitarren, die bauen halt so richtig so 2000 Euro teure Akustikgitarren, so richtig gute halt.
Ja.
Und dem Gründer, dem ging das ganze Holzgelaber so auf den Sack und meinte, das ist nicht das Holz, was so teuer an der Gitarre ist, sondern das ist die Fertigung, also die Art und die Technik, mit der die gebaut wird. Und je besser die Technik ist, desto besser klingt die. Und hat zum Beweis halt eine Gitarre aus so Palettenholz gebaut, also aus einer, weißt schon, also die Palette, die so unter euren Paketen so steckt oder so, dieses super rohe, räudige Holz mit Nägeln drin und hat da draußen eine Serie Gitarren gebaut und die zu Musikshows gefahren und die kostet halt auch 2000 Euro, weil er eben meint, das Holz ist nicht das Teure, sondern die Technik und klang halt auch richtig gut und er hat die halt so richtig schön noch mit den Nagellöchern so, also guckt noch so die Nagelköpfe mit rein.
Ja.
Also die sieht halt schon immer noch irgendwie cool aus und klingt auch cool und auch der Taylor meinte eben so, und der muss es halt eigentlich schon wissen, weil er eben teure Gitarren baut, meinte so, ja, das mit dem Holz, das ist alles eigentlich Quatsch, so, ja.
Und das ist dann wahrscheinlich auch immer so dieses Dingens, wenn halt Leute beim Gibson Custom Shop nachfragen, also was macht ihr denn damit, dass das alles so geil klingt? Und die dann halt immer antworten, ja, wir bauen es halt zusammen. Und alle glauben es immer nicht und denken, da gibt es noch irgendein Geheimnis. Und das war es dann halt wahrscheinlich schon, dass sie sich echt dem Bauprozess einfach viel, viel aufmerksamer widmen können.
Ja, also
Der Rest in der Bude. Also ich denke mal, das wird schon sein. Also ich werde mir das Teil jetzt auch nochmal durchlesen. Ich hatte jetzt keine Zeit, da reinzugucken und dann meine kompletten Aussagen der letzten 6 Folgen nochmal über den Haufen werfen, weil es dann wahrscheinlich genau derselbe esoterische Quatsch ist, den ich da auch verfallen bin, ist ja klar.
Also
ich lerne ja immer gern was.
So als Tipp, wie man das gut lesen kann, wie gesagt, es kommt halt erstmal so die Intro, dann wird es halt mega mathematisch und am Schluss gibt es immer nochmal so ein Fazit so für den Normalsterblichen.
Ja, die sind es dann wahrscheinlich.
Und da so den Anfang und das Ende von jedem Kapitel kann man gut lesen, das dazwischen ist halt wirklich nur für die Physiker.
Ja.
Aber wirklich ich habe bisher nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber auch so das Thema Tonabnehmer ist einfach so geil auseinandergenommen und bis aufs Kleinste zusammengepuzzelt. Also der Tipp war einfach wirklich mega gut. Und jetzt geht man in so Gespräche mit so Gitarren-Esoterikern auf jeden Fall schon mal ganz anders rein. So.
Ja. Würde ich mich jetzt wahrscheinlich jetzt auch selbst dazu zählen, denn.
Ja, was halt eben bei dieser Verarbeitung so jetzt noch eine Rolle spielt, zum Beispiel manchmal ist halt bei den günstigen Fender-Gitarren, die haben ja einen geschraubten Hals, da ist zum Beispiel der Abstand zwischen, also das ist so ein kleiner Spalt zwischen Hals und Körper und so Fertigungstoleranzen halt und das ist halt so der dem Fertigungsprozess geschuldet, da gibt es halt immer ein bisschen Spiel und zum Beispiel meint er, wenn halt der Hals nicht richtig verschraubt ist oder irgendwie ein bisschen, nur so ein bisschen Abstand hat und die Schwingung nicht so gut hält und so weiter, dann kann das schon halt einen riesen Unterschied machen und sozusagen Gitarren, die einfach mega teuer sind, so die These, die wir jetzt hier mal postulieren, natürlich ist das auch irgendwie Marke und Prestige und so weiter zu großen Teilen, aber es ist eben auch, dass sich die Leute da deutlich mehr Mühe geben, die Gitarren zusammenzubasteln. Und gerade bei so kleinen Shops, wo sie es wirklich von Hand noch machen, weiß nicht, wie das jetzt bei Gibson ist.
Muss man dazu sagen, das ist ja immer so dieser Mythos, der da auch mit schwingt, so, ach, Gitarren von früher aus den 50er, 60er Jahren, da wurde ja noch alles von Hand gemacht. Und wenn man sich jetzt eine Gitarre kauft, die klingt nie wieder so geil, weil das alles nur Fabrikzeug ist und die nur noch die Sachen aus dem Custom Shop werden von Hand gemacht. Ist halt Quatsch, weil es gibt halt keine Maschine, wo du vorne einen Holzblock reinsteckst und hinten fällt eine Gitarre raus. Also das Fräsen und das Sägen passiert halt maschinell. das Lackieren in Teilen vielleicht auch, aber halt das Zusammenschrauben, das Verlöten und sonst sowas alles, die Buntstäbchen reinhämmern, die Inlays in den Hals reinsetzen, das passiert halt alles von Hand. Also sogar der Hals, wie er geschliffen wird und sowas alles. Also es ist halt irgendwie zu, weiß nicht, 60-70% Handarbeit so ein Instrument. Egal, ob es nur irgendwie 500 Euro kostet und Chapman draufsteht oder ob es 3000 kostet und Gibson draufsteht. Also,
und ob es Koreaner zu Dumpinglöhnen machen oder Amerikaner zu Dumpinglöhnen, genau, also, die aber ein bisschen mehr sind.
Deswegen, also dieser Mythos, so diese Handarbeit, dass die zu hören ist. Also jede Gitarre wird von Hand gebaut.
Zu einem gewissen Teil, ja.
Ja, genau. Bei anderen ist dann vielleicht der Anteil ein bisschen größer von dem, was von Hand gemacht wird oder nicht, aber angefasst werden die halt immer.
Ich habe mein Mikro gerichtet, ich hoffe, man hört es nicht. Ja, oder zum Beispiel halt diese Bindings einlegen, genau, diese ganzen Sachen kosten halt auf jeden Fall Zeit und dass die Buntstäbchen da so schön mit Stahlwolle abpoliert sind, ja, oder so. Ich meine, es gibt auch schon Maschinen dafür, aber die sind halt... Die hat auch nicht jeder auf jeden Fall. Also es gibt, richtig, ja in Berlin dieses Pleckhaus, wo sie ja auch diese Buntstäbchen, mhm, auf, weiß nicht, im Nanometer, aber Mikrometer, krass, so abfräsen, dass es halt alles perfekt passt. Mhm. Und das kostet halt auch so seine 100, 200 Euro, wenn man das mal machen, ja, will. Ja, also ich denke schon so, dass die teuren Gitarren, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ich meine, ich würde schon denken, dass zum Beispiel bei Gibson zahlst du dann wahrscheinlich trotzdem auch so ein bisschen für einen Namen und,
klar,
dass dann halt so edles,
da kaufst du den Namen mit,
mundbepinseltes, natürlich, Nussbaumholz drin irgendwie verbaut ist oder was auch immer, aber wie gesagt, es ist halt auch, ich meine, wir haben ja da viele Gibson, also wir haben ja, wie gesagt, so 20 Gitarren in der Hand gehabt, unterschiedlichste Price Range.
Ja, ja.
Und die teuren Gibsons, da war halt auch wirklich, da hat einfach alles gesessen. Also da war...
Da wackelt nichts.
Da wackelt nichts, da sind die Bindings sauber, da ist der Lack sauber, da ist... die spielen sich also auch wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man so den Unterschied auch merkt. Aber die spielen sich schon einfach, also man hat, es gibt nichts zu meckern sozusagen. Die, ja, sind einfach gut. Und dass jetzt die Chapman-Gitarren halt auch ziemlich gut sind und einfach ein Viertel davon kosten, liegt eben daran, erstens haben die keinen Distributor, sondern machen das alles selber. Zweitens lassen sie es auch in Korea bauen. Und drittens haben sie jetzt auch nicht so eine, also geben sie selber an, haben sie nicht so eine riesen Gewinnmarge, sondern, mhm, klar machen sie jetzt wahrscheinlich auch einen Huni dabei oder vielleicht einen Fuffi, aber jetzt nichts.
Die werden halt nicht reich mit.
Nicht so Apple-Margin, ja, wo, aha, so ein iPhone in der Fertigung 100, 200 Euro kostet und 400, 500 Euro Gewinnmarge, ja,
das
sind.
Das ist auch krass.
Ja, aber auf jeden Fall könnt ihr, das ist das, dieses Physik der E-Gitarre ist auf jeden Fall ein guter Beleg dafür, dass es einfach auch günstige Gitarren gibt, die gut klingen. Und es gibt ja auch dieses legendäre Video da von den Endertons, wo sie die Telecasters so blindfolded, also, ja, mit Augen verbunden so gegeneinander testen und die Squire Classic Vibe irgendwie für die American Custom Shop, ja, gehalten wird, weil sie es halt einfach so vom Feeling her gar nicht unterscheiden können.
Da gibt es auch noch so ein schönes Video von den Enderton-Jungs mit dem Sustain-Test. Kennst du das?
Ja, habe ich auch schon mal irgendwann gesehen. Ja.
Da nehmen sie sich eine Gibson Les Paul Standard, eine Studio und eine Epiphone Standard.
Ja.
Und testen die halt alle mal so an, jeder mit einer so einer bestimmten Note, die er hält, und messen halt, also stoppen die Zeit, wie lang der Ton klingt aus dem Verstärker raus.
Ja.
Und naja, die beiden Gibsons, die machen da schon einen ganz guten Eindruck. Die Standard ist, die Studio ist sogar noch ein bisschen besser als die Standard.
Ja.
Klingt tun sie beide und dann nimmt er halt die Epiphone in die Hand und so die Gibsons, die sind so bis, weiß nicht, 7 bis 10 Sekunden gekommen und so die Epiphone, die hält halt durch so bis 26 oder sowas. Ist schon lustig.
Ja. Ja gut, liegt auch wahrscheinlich noch trotzdem ein bisschen an den Tonabnehmern und so, aber egal.
Klar.
Ja. Übrigens, genau, Tonabnehmer, die haben ja auch schließlich Magnete drin, die beeinflussen halt auch die Seitenschwingung extrem.
Mhm.
Also das ist wirklich, genau, und jetzt schlagen wir die Brücke zur Brücke. Die Tunomatic Bridge von...
Genau, also warte mal, bevor wir jetzt mit den Teilen anfangen, kann man ja noch so zusammenfassend sagen, Holz macht jetzt nicht so viel Eindruck.
Genau. Verarbeitung, Technik.
Verarbeitung ist alles. Und die Parts, die verbaut werden, dann wahrscheinlich, was jetzt, wie wir jetzt auf die Brücke kommen, welche Tonabnehmer, ja, welche, weiß ich nicht, Elektronik gelötet. Okay, also alles Quatsch gewesen, was ich da erzählt habe, wahrscheinlich.
Ja, also die wir haben ja bei diesen 20 Gitarren oder was auch immer, man hat da halt schon extreme Unterschiede auch zwischen Les Paul-Modellen gehört.
Ja.
Es kann aber auch zum Beispiel, er meint halt auch in dem E-Gitarrenbuch zum Beispiel, sind ganz oft die Tonabnehmer einfach nicht richtig auf der richtigen Höhe.
Mhm.
Und wenn die so einen Millimeter oder zwei Millimeter zu tief sitzen oder was auch immer. Also
dann ist schon doof.
Dann ist schon doof, ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch eine Gitarre irgendwann mal shoppt, die mal zum Gitarrenbau zu bringen, so ein Grundsetup machen zu lassen. Seitenlage, Tonabnehmer, alles mal so auf Optimum einstellen lassen.
Ja.
Weil dann kommt erst so überhaupt das Maximum da rausgekitzelt.
Ja, das kann man bei jeder Gitarre mal machen lassen.
Ja,
ja, genau noch so zu diesem Text, wo du jetzt gesagt hast, halt Brücken, sonst was macht halt einen Einfluss. Und wie du jetzt erzählt hast, hier bei der Telecaster zum Beispiel, diese Fässchen da, die klingen halt so und so. Verstehe ich das jetzt so, dass er meint, das ist alles Fehlkonstrukt, das kann man geiler machen? Oder spielt er dann halt auch darauf an, dadurch, dass die halt irgendwie ein bisschen fehlerhaft sind, kommt genau der Sound zustande, den man bei einer Tele so mag?
Naja,
also
klar,
man merkt es ja, dass eine Tele mit diesen alten Vintage-Brücken halt, diese kleinen Fässchen mit sonst sowas und dieses Aschenbecher-Teil halt, was man so kennt, dass so eine Tele halt anders klingt als mit einer Brücke, wie sie zum Beispiel auf einer Strat drauf ist. Gibt es ja auch mit diesen einzelnen Böckchen. Ob es das denn ist, was es das ausmacht.
Ja, aber er meint halt, also klar macht das so diesen charakteristischen Klang auszuteilen, aber die Fertigungstoleranzen auch da sind so unterschiedlich, dass er sich da jetzt zumindest nicht so hundertprozentig nur darauf verlassen würde. Also es ist eher wahrscheinlich die Tonabnehmerabstimmung oder so ein bisschen werden diese Fässchen da auch ihren Teil dazu tun, aber es ist auf jeden Fall nicht alleine das.
Mhm.
Und
ja, also es spielt halt mit rein. Das ist das nicht alleine, das ist ja klar, aber
zum Beispiel, es gibt dann auch so ein Kapitel, was sich darum dreht, was diese Fässchen, also warum Saiten reißen und so, was da so passiert und die chemischen Prozesse. Und
ja, es liegt nicht am Anschlag.
Ja, genau.
Es sei denn, man haut zu doll rein.
Aber zum Beispiel Messingfässchen, was ja die Telecaster hat.
Hm.
Wenn da sozusagen die Nickelschicht durchbrochen wird, dann reagiert sozusagen das Messing so ein bisschen mit dem Stahl darunter und lässt den halt schneller rosten oder was auch immer.
Ah.
Und dann reißt das halt deswegen auch an diesen Fässchen zum Beispiel.
Aha.
Und wenn Brücken zu scharfkantig sind, schlecht poliert, was auch immer, dann geht halt diese Nickelschicht schneller ab durch die Vibration und dann reißen die halt deswegen.
Mhm. Heute lernen wir alle mal richtig was.
Ja, und ja, so. Dann geht es halt um dieses Thema Brücken. Und er stellt halt heraus, dass die Brücken da wirklich einen sehr großen Anteil halt an dem Klang, am Sustain und so weiter haben.
Mhm.
Und er geht wirklich alle durch. Er geht auch Bixby, Tremolo, Strat Tremolo.
Ja, Floyd Rose.
Rose, er geht alles durch, wirklich alles.
Also,
ja.
Das ist ja halt wirklich zu merken.
Ja, aber eben auch so die Konstruktions-, also wirklich so die technischen Details und was das so für die Schwingungen bedeutet und die Saiten und so weiter.
Ja.
Und bei der Les Paul sagt er halt, lässt er da halt auch so ein bisschen gleich mal ab und meint so, ja, also diese Brücken, die da Gibson ausliefert, die Nashville-Brücke, totale Katastrophe. Ach nee, die Nashville war die neuere, ne?
Keine Ahnung, wie die Dinger an sich heißen.
Also es gibt
Stop-Tailpiece und gut.
Es gibt halt die ABR1 oder so und die ist, glaube ich, so irgendwie mehr oder weniger direkt so reingeschraubt und dann gibt es die Nashville-Brücke und die hat noch so erstmal so Metallsockel eingesetzt und darin reingeschraubt, die Brücke.
Ja, das ist so der Standard eigentlich, den ich kenne.
Also es gibt die halt.
Das ist so ein Einschraubgewinde, in die Gitarre reinkommt, wo dann halt so der Bolzen reingeschraubt wird, der die Brücke hält.
Genau, also es gibt, ja, ich komme jetzt gerade nicht, also die sehen halt so ein bisschen unterschiedlich aus. Und eine davon, die alte, die hat da irgendwie gleich mal richtig abgelästert, die neue ist halt auch nur minimal besser. Und das Schlimme ist halt wohl, dass ganz oft eben diese Sättelchen wackeln. Und wenn dann die Saite da drauf schwingt, dann absorbiert das irgendwie auch Schwingung und nimmt halt Sustain weg. Und jeder, der eine Les Paul oder eine Kopie in der Hand hatte mit so einer Brücke, wird beim Seitenwechseln auch gemerkt haben, dass erstens schwupp hinten das Stop-Tail-Piece wegfliegt. Und zweitens, wenn man nicht aufpasst und die Gitarre mal kurz auf den Kopf dreht, dass auch die Brücke runterfällt, die Tunomatic Bridge. Ist das bei deiner Hackström auch?
Jetzt habe ich gerade nicht. Was meinst du jetzt genau das Problem?
Klicken.
Ja, okay, ich stelle jetzt den Rechner weg.
Ja, na, hier, dass das Stop-Tail-Piece beim Seitenwechseln wegfällt und...
Ach so, du meinst hinten das Ding, wo die Saiten eingehangen werden. Ja,
und also, deine Brücke fällt raus, wenn du so umdrehst, die Gitarre, und keine Saiten dran sind?
Jein, also bei einer Gibson ist es ja so, dass du das Teil, wo hinten die Saiten eingeschraubt werden, du kannst es rausnehmen. Das ist halt nur durch den Saitenzug festgehalten.
Ja.
Und vorne nach vorne eingeklemmt. Das ist wie so ein Haken, der sich an der Schraube festhält.
Ja.
Der kann abfallen, wenn er ein bisschen lose sitzt. Meistens ist der aber so ziemlich kräftig verbaut, dass man den schon kräftig reindrücken muss bei einer Gibson. Bei meiner Hagström ist es so, dass das Teil, wo die Saiten angehangen werden, im Korpus verschraubt ist.
Hm.
Da ist nochmal so eine Plexiglasplatte drunter, und damit es halt alles auf einer Ebene ist und sowas. Bloß jetzt die Bridge, wo die Saiten drauf liegen,
ja,
die ist halt nur auf diese beiden Schrauben, die im Korpus verankert sind, da wird die nur draufgelegt. Das heißt, wenn die Saiten jetzt runter sind, dann kann ich die halt ganz leicht runternehmen.
Ja.
Und das geht
auch
halt
verstellen
noch,
wahrscheinlich, wenn du an diese Rädchen rankommst, ne?
Genau.
Um das zu merken.
Das Schöne ist ja auch bei der Hagström, dass halt obendrauf Schrauben rausgucken. Bei einer Gibson ist es oft so, dass das Stoptail nur halt durch diese Rädchen unten verstellt werden kann. Da kommt man halt von oben nicht ran.
Bridge.
Genau, weil da nur so ein Blupsi oben drauf ist. Man kann nicht mit dem Schraubenzieher ran, sondern man muss erst die Seiten abmachen, damit halt
genau, das ist die alte Brücke. Die neue Brücke ist die, wo man auch oben Schrauben hat.
Gut, ja, nee, das alte Ding ist nämlich vollkommen bescheuert. Das habe ich nie verstanden, was das sollte.
Ja, und naja, aber bei deiner sind ja auch so eine Rädchen dran, und wenn man da so rankommt, dann kann man die auch mal verstellen, wenn gerade keine Saiten drauf sind und dann kein Druck drauf ist.
Ja, ne? Da muss man halt aufpassen, dass man da nicht wirklich doll dran rumfriemelt.
Und hier kommt zur Rettung die Tone Pro Bridge, die all diese Probleme löst. Erstens sind die Sattel, wackeln die Sattel nicht. Zweitens gibt es so kleine Feststellschrauben, wo man erstens verhindern kann, dass die Brücke von den Pfosten runterrutscht. Und zweitens kann man auch die generelle Position der Brücke sozusagen locken. Also man kommt nicht mehr aus Versehen an die Rädchen ran und verstellt die Höhe.
Mhm.
Wenn man es einmal eingestellt hat, macht man diese Locking-Schrauben rein und dann sitzt die da so und bleibt da auch so sitzen.
Mhm, ist cool.
Und ja, wie gesagt, die Sattel, die sind so solide gebaut und gut verarbeitet, dass die halt nicht wegrutschen oder nicht wackeln. Und diese Chapman-Gitarren, die haben halt auch so eine Tone Pro Bridge. Das heißt, von so eine... Also in diesem Physik der E-Gitarre, da wird halt gesagt, also wenn du eine ordentliche Brücke hast, dann ist das vielleicht schon mal so ein großer Gewinn für Sustain und Trennschärfe zwischen den Noten sozusagen, dass sich das lohnen kann. So, bei der Telecaster und bei der Stratocaster gibt es ähnliche Probleme. Bei der Telecaster ist es halt so, zum Beispiel bei den Fender-Modellen, da ist es wohl oft so, dass sich die Fästchen berühren.
Mhm.
Dann sind die meistens genau gerade eingeschraubt, also rechtwinklig eingeschraubt. Das heißt, die Oktavenreinheit oder die Intonierung ist halt nicht gegeben. Das heißt, wenn du das E offen spielst und dann am 12. Bund festhältst,
ja,
weil halt zwei Saiten
das gleiche Fässchen gehen. Du meinst, dass die so eingeschraubt sind, dass die eine Linie bilden? Okay.
Also die sind halt, so, ja, aber, genau.
Nee, die sind schon eingestellt.
Nee.
Sicher?
Also was heißt eingestellt?
Nee,
aber du hast ein Fässchen, das ist genau...
Ja, das hält halt zwei Saiten.
Genau, und das heißt, die zwei Saiten kannst du nicht individuell einstellen.
Nee.
Und dadurch, dass das Fässchen genau waagerecht sozusagen eingeschraubt ist oder rechtwinklig, gibt es halt auch keine Korrektur sozusagen zwischen den Saiten.
Nee, du kannst halt bloß den Winkel, um halt den Halsradius einzustellen, den kannst du halt verändern mit diesen kleinen Madenschräubchen. Aber ich denke mal auch nicht, dass sich da so ein großer Kopf drum gemacht wurde, als es erfunden wurde, sondern...
Leo Fender war
halt das genommen,
Ingenieur,
was da
der war kein Musiker.
Richtig, der hat halt genommen, was da war, irgendwie was billig ist, was man gut verbauen kann, was irgendwie noch ein bisschen Sinn macht, und dann kam das da halt rein. Wenn man sich da jetzt wirklich mit beschäftigt, dann kommt man natürlich zu dem Schluss, dass es irgendwie Crap ist, der da auf der Gitarre drauf sitzt, weil das halt wabbelt und sowas, aber war halt so.
Und hier kommt zur Rettung.
Hm?
Also es gibt für Strats und Telecasters gibt es zwei Firmen, die da Abhilfe schaffen. Das eine ist, die finde ich sympathischer, zumindest von der Webseite her, Callaghan Vintage Guitars and Parts.
Mhm.
Und was die tun, ist halt, die verkaufen Sattel und Brücken. Erstens sind die Brücken, also diese Aschenbecher für die Telecaster, die sind halt aus dickerem Metall. Dann ist der Prozess, wie sie das so rausstanzen, anders. Und sie benutzen auch anderen Stahl, weil sie meinen halt, bei den Fender-Gitarren, das wird halt so irgendwie so aus dem Stahl gepresst, dass sich der Stahl so ein bisschen wölbt und die Brücke oder der Aschenbecher nicht hundertprozentig auf dem Korpus liegt. was halt auch schon wieder so ein bisschen Absorption bringt. Und die machen halt dickeren Stahl, anderes Verfahren. Und sie haben Sättel, entweder die schräg eingeschraubt werden, ja, um sozusagen diese Oktavreinheit zu gewährleisten, oder sie haben Sättel, die zwar waagerecht eingeschraubt werden, aber oben so, ja, so abgewinkelte Kanten haben, so ein bisschen versetzt, um eben das auch die Oktavreinheit zu gewährleisten. Und das gibt's halt auch für die Stratocaster, gibt's eben auch, um diese Probleme, die Brückenprobleme da zu lösen, gibt's da auch Ersatzteile. Und ich glaube, ich werde mir vielleicht sogar mal für meine Telecaster so eine Callaghan Vintage Bridge, wie auch immer, da mal gönnen und mal gucken, wie das so ist.
Mach Aufnahmen.
Ja, ich meine, ja, es wird jetzt auch nicht so ein wahnsinnig großer Unterschied sein, aber wenn
vielleicht
du da
hört
so,
man's.
Aber wenn du es halt dir so durchliest, in der Physik der E-Gitarre, denkst du ja, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja auch wirklich total hanebüchen.
Na, vielleicht gucke ich mir dann auch mal so eine Tone Pro für meine Hackstrom an. Da muss auch bald mal irgendwie was Neues drauf, weil die langsam halt einfach durchgammelt.
Die Brücke?
Ja, ja, da geht halt so das Nickel langsam oben drauf ab und fängt irgendwie an, blind zu werden und gammelt jetzt halt an. Ist ja normal, wenn man halt viel spielt.
Ja, also ich glaube auch, wenn ich, ja, wenn jetzt meine, also ich meine, bei meiner billigen Les Paul-Kopie, ich bin ja echt am Überlegen, warum klinken die so scheiße? Ich habe ja Gibson-Pickups und die klingt halt so super unbrillant. Also zum Beispiel die Epiphone mit den gleichen Pickups, das klang viel offener, viel klarer. Jetzt hatte die halt aber auch, hatte die Abdeckung auf den Pickups oder waren die offen?
Ich glaube, die waren offen.
Unterschied. Ich glaube, die waren offen, ohne Metallabdeckung. Und vielleicht halt die Lage zu den Seiten oder die Elektronik, wie es halt verlötet ist, weil das war ja auch alles totaler Ramsch, als ich es mal aufgeschraubt hatte. Das war ja so hingefuscht. Und zum Beispiel auch in Physik der E-Gitarre wird halt auch darauf eingegangen, dass wenn du halt wirklich so billigst Potis und so da einbaust, das macht sich halt auch,
nicht gut.
Macht sich halt auch bemerkbar im Klang. Zum Beispiel die falschen, es gibt jetzt, wie heißt das, 250k oder 500k, also 500.000, ist es Ohm? Also auf jeden Fall gibt es so unterschiedliche Potis. Und die machen halt auch je nach Humbucker oder Single Coil, machen die halt auch unterschiedliche Effekte mit dem, auf den Klang. Und ja, das, dieses Kapitel habe ich, wie ihr schon hört, nicht vollständig bisher gelesen.
Okay, deswegen. Also
aber da gibt es noch ein, also ich.
Da gibt es viel zu lernen.
Ich schmeiße sie noch nicht auf den Sperrmüll. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die nicht vielleicht nochmal ein bisschen rumschraube und versuche mehr rauszuholen.
Das ist doch ganz gut zum Rumprobieren, so eine Gitarre zu haben.
Da kann man halt aber auch gerne Geld reinstecken, was man anstelle dessen auch in eine gleich ordentliche Gitarre stecken könnte.
Ja, so ist es meistens, wenn man vorher ein bisschen überlegt.
Naja, aber auf jeden Fall, Physik der E-Gitarre ist natürlich, werdet ihr in unseren Shownotes finden. Und ja, viel Spaß beim Reinnörden und danach bleiben wirklich, glaube ich, keine Fragen mehr offen.
Da sitzt ihr dann auch so da wie ich und denkt euch erstmal so, jahrelang Mist erzählt wahrscheinlich.
Naja. Ja, aber es ist ja auch schön, wenn es halt so auf wissenschaftliche Art und Weise passiert und nicht mit irgendwie so, und auch so diese Gegenüberstellung halt.
Mit und ich hab da so zwei Gitarren von der gleichen Firma ausprobiert und man hat das gehört.
Ja, und das Ding ist wirklich.
Meistens macht man es ja nur so.
Er meint halt auch so, bei einer Gitarre, da sind so viele Komponenten, die halt auf den Sound sich auswirken. Und diese ganzen Experten, die dann irgendwie die Gitarren vergleichen, keine zwei Gitarren, nicht mal vom gleichen Hersteller, nicht mal vom gleichen Modell, sind halt wirklich identisch. Und wenn sie es wirklich vergleichen würden wollen, dann müssten sie halt die Tonabnehmer tauschen. Also wirklich so Gitarre A, Tonabnehmer in Gitarre B schrauben, die gleichen frischen Saiten aufziehen, die gleichen Einstellungen, alles Mögliche, was halt seiner Meinung nach eben viel mehr Auswirkungen auf den Klang hat als das blöde Holz. Dann müssten sie A, B Blindtests machen, was sie auch nie machen, ja. Also es gibt keine Blindtests, sondern es ist ja immer so, ah ja, die ist viel schwerer und ja, und der Esche-Body und was auch immer. So, die, wenn du halt so einen Blindfold-Test machst, dann ist das halt auch schon mal gleich viel objektiver und all das machen sie generell eigentlich nie. Ist ja auch bei diesen ganzen Hi-Fi-Esoterikern ganz oft auch der Fall.
Ja.
Dass wenn sich mal jemand bereit erklärt, wirklich so einen Blindtest zu machen, dass dann bei rauskommt, dass die Unterschiede einfach so verschwindend gering sind zwischen Goldkabel und Diamantenbestückung und
darum
dem relativ billigen Kabel.
Mache ich mich ja auch gern drüber lustig, aber so schnell kann es gehen, dass man halt selber mit reinfällt.
Ja. Naja, wie gesagt, also der Typ, dem würde ich auf jeden Fall gern auch mal ein Bier ausschenken.
Ja.
Der hat da 1200 Seiten so hardcore abgenördet, wie ich es irgendwie selten erlebt habe. Ja. Also richtig krass.
Ah, cool.
Gut, wie heißt denn der Typ? Ich muss das mal kurz raussuchen.
Such das mal kurz raus.
Kannst ja noch mal kurz ein bisschen seufzen.
Ja, ja, ich fass mich gerade so an den Kopf. Nee, ich finde ja Wissenschaft voll cool. Nee, echt,
sehr gut.
Nee, Wissenschaft ist super. Das hilft so viel und räumt Mythen aus der Welt. Und es ist dann halt auch immer schön, wenn man von der Wissenschaft so selber noch was lernen kann und das irgendwie so einen Bezug zum eigenen Hobby dann sogar hat und man dann feststellt, dass man jahrelang denselben komisches Zeug geglaubt hat wie irgendwie alle anderen. Aber naja, woher will man es auch selber nachprüfen, wenn man jetzt irgendwie kein Labor um die Ecke hat und da kein wissenschaftliches Arbeiten gelernt hat? Es ist schön, dass es dann solche Leute gibt, die sich damit sowas beschäftigen und ja, und das Thema als wichtig genug empfinden, um da mal sowas drüber zu schreiben. Also es ist cool.
Ich leite hier gerade das PDF. Manfred Zollner heißt der gute Mann von, also hier ist es in der HS Regensburg, HS Hochschule?
Wahrscheinlich.
Publiziert Hochschule Regensburg, Labor Elektroakustik, Fakultät für Elektronik und Informationstechnik.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Falls ihr Manfred Zollner kennt und ihr wusstet gar nicht, dass er sowas Großartiges vollbracht hat, schenkt dem Mann
gebt dem mal ein Bier aus und
oder irgendwas anderes, was er gerne hätte.
Ja, sagt dem mal, der soll sich mal melden und dann geben wir dem auch noch ein Bier aus.
Genau. So. Ja. Jetzt habe ich mir hier den Mund vorsichtig geredet, jetzt musst du mal ein bisschen übernehmen.
Ja, ich hatte jetzt die letzte Woche auch so eine Situation wie Huckel, dass ich mal in anderen Probenräumen war, wo unterschiedliche Sachen drinstehen. Das heißt, jeden Tag ein anderer Raum, jeden Tag irgendwie andere Verstärker. Und da ist mir so ein kleines Schätzchen über den Weg gelaufen, was seit Jahren nicht mehr angeguckt wurde. Ich war hier in der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig in einigen Bandräumen drin zum abends üben. Und naja, steht halt so Hochschulequipment rum. Meistens waren es Fender Deluxe Verstärker. Und die waren schon sehr, sehr nice. Halt zwar immer noch nicht so meine Richtung, aber es sind halt einfach Top-Verstärker. Und naja, weil irgendwie nur Jazzer in der Schule rumsitzen, spielt natürlich keiner den alten, traurigen, verstaubten, großen Riesenmarschall, der irgendwo hinten in der Ecke steht. Und ich dachte mir dann so, ach, cool, sowas steht hier rum. Zack, ran die Kiste und erstmal geguckt, was da so rumsteht. Naja, war halt so ein etwas älteres Marshall Valve State Top-Teil, die ich schon öfter mal gespielt habe, aber nur meistens mit diesen dazugehörigen Boxen.
Valve State heißt das?
Die also ein bisschen Hybrid.
Ah, okay. Mhm.
Ja, und dazu gab es halt früher immer diese billigere Reihe von Marshall MG-Boxen. Die sind halt auch eine ganze Ecke kleiner als die normalen Marshall-Boxen. Ja, nicht so groß wie der hier. Ich habe gerade meinen Marshall hier neben uns. Der nimmt hier ein bisschen Platz weg. Ja, und musste ich dann doch mal feststellen, was eine Box wieder so für einen krassen Unterschied macht. Also deswegen hatte ich immer nicht so eine dolle Meinung von diesem Valve-State-Top-Teil. Und da stand dann eine Box rum, eine 1960er, also so heißt die ja, Vintage-Cap. Also da sind Vintage-30-Speaker drin. Weiß nicht, das war eine ganz, ganz alte Serie. Irgendwie Anfang der 90er wurde die gebaut und sah auch noch schon so hübsch verranzt aus und mit diesem grauen, groben Bezug von drauf. Den finde ich ja sowieso hübsch. Und naja, dieses Valve-State-Top-Teil da drauf, angeschaltet, Sound. Wahnsinn. Also erstmal halt dieser Unterschied zu Vintage-30-Speakern. In meiner Marshall-Box sind ja Greenbacks drin.
Ja.
Das hat mich halt schon mal umgehauen, dass ich da diesen Unterschied so krass wahrnehme. Also ich hätte erstmal gedacht so, okay, ich merke es nicht, aber es ist halt doch schon echt anders. Es ist, weiß nicht, ein bisschen basslastig. Es klingt irgendwie wuchtiger. Hm. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen.
War es eine offene Box oder
eine geschlossene? Eine geschlossene. Hm. Die Marshall sind immer geschlossen. Ja, und also diese Box an sich, die hat mich halt einfach umgehauen. Die würde ich jetzt gerne noch irgendwie mit meinem Vintage-Modern-Top-Teil mal testen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber das war halt mal wieder so ein Erlebnis der letzten Wochen, wo ich mir so dachte, so, oh, ach, gibt ja doch noch andere.
Oh. Ja, also also ich meine, ne, abgesehen von den ganzen Sachen, die E-Gitarre schon mal besonders macht im Vergleich zu einer Akustikgitarre, die ganzen Teile, der Verstärker ist natürlich nochmal ein ganz krasser Baustein und in dem Verstärker wiederum die Lautsprecher halt Riesenunterschied zwischen den Lautsprechern. Hatten wir auch, glaube ich, schon in einer der letzten Sendungen mal gesagt, dass diese Effizienz oder wie war dieser Faktor?
Die Sensitivity.
Ja, genau, dass die halt so einen mega, mega großen Unterschied macht und deswegen eben billige Kombos oder so einfach auch so blöd klingen, weil die Lautsprecher vor allen Dingen auch so blöd sind.
Ja.
oder ja nicht leistungsfähig genug oder einfach schlecht, und dass man eben auch bei einem ja günstigen Verstärker mit einem guten Lautsprecher einfach viel rausholen kann.
Ja, auf jeden Fall. Aber halt dieser Unterschied Greenback, zumal das hier jetzt in meinem auch noch so eine Spezialserie ist, die extra mal für den Vintage Modern mit rausgekommen ist, und halt V30, bin ich am Überlegen, wenn ich mir dann doch irgendwann mal noch eine gerade Box kaufe, ob es dann vielleicht noch eine wird mit V30 drin, dass ich halt das Beste aus beiden Welten in einem Fullstack habe zum Beispiel.
Okay.
Dekadent.
Ja, dann stellst du dir eine gerade Box, da drauf die schräge Box und da drauf das Top-Teil?
Genau, so wie im Fernsehen.
Ah ja.
So wäre das schön. Ja, ich werde es jetzt mal noch probieren. Ein guter Kumpel von mir hat sich ja auch eine eigene Box gebaut, habe ich auch schon mal erzählt, mit einem Greenback und einem Vintage 30 drin.
Aha.
Eine 212er, da werde ich auch mal mein Top-Teil draufstellen und mal auch die Speaker mal einzeln ausprobieren. Vielleicht nehme ich es auch mal auf, wenn ich dazu komme, um das nochmal zu vergleichen. Und dann bin ich halt auch mal gespannt, halt meine 412er mit dieser 212er zu spielen, was das nochmal einen Unterschied ausmacht. Allein, dass halt noch eine andere Box mit dran ist. Ich träume von einem Fullstack.
Ich tatsächlich nicht.
Ja. Na, es ist Geschmackssache.
Also
ja, auf jeden Fall sieht es erstmal cool aus und beeindruckend.
Ja. Ja, und es ist bestimmt auch schön, dann die ganzen Schallwellen so
ja, klar.
durch den Körper wabern zu fühlen.
Wird man halt irgendwie schön geföhnt vom Amp auf der Bühne. Macht es gleich doppelt so viel Spaß, wenn man sich so gegen den Sound legen kann.
Ja, ich meine, ich habe es noch nie gemacht. Also ich spiele jetzt in den Proberäumen immer mit so einem 70er-Jahre Twin Reverb von Fender, ja. den sie da rumstehen haben, so einen ganz angestaubten, der aber einfach auch sehr geil klingt. Und auch mein Hot Rod mit 40 Watt irgendwie, ich könnte mir gar nicht vorstellen, da irgendwie so viele Boxen ranzustecken, den so laut zu spielen, dass mir da die Ohren schlackern.
Ja, also viele Boxen heißt ja nicht viel laut.
Naja gut, aber du hast schon in der Summe natürlich mehr Druck.
Ja, genau, und darum geht's mir. Also ich will es halt nicht ohrenblutend haben, sondern hören. Ja, ich finde es halt auch immer, also ich merke es ja schon an unserer Band, halt ich mit meiner 412er, ich fühle mich halt wohl mit meinem Sound, und wenn ich dann halt doch mal den Vox von unserem Gitarristen spiele, das ist halt nur eine 212er-Kombo, was heißt nur, da sind super krasse Blue Bulldogs von Celestion drin, aber merke dann halt doch, wenn ich direkt so von meinem Marshall auf den Vox wechsle, dass mir da einfach so ein bisschen was fehlt, was so ein bisschen Druck ausmacht. Und dann hatte ich mal das Glück, eine AC30 mit einer also ein AC30 Top-Teil mit einer 412er spielen zu können, ja. auch von Vox. Und das war so genau das, was mir halt bei unserem AC30 im Proberaum immer so fehlt. Halt noch so das letzte bisschen Druck unten rum, was oben nicht so spritzelt und kratzt. Ja, ich mag 412er.
Ja, gibt's ja auch von Fender.
Gibt's auch von Fender, ja.
Mein Hot Rod da mal anschließen.
Versuch es wert, klar.
Ich habe jetzt auch ein Case für meinen Hot Rod mir jetzt besorgt von Ton, von den guten Tonmännern, die ja auch Custom Cases für alle möglichen Gelegenheiten bauen. Und weil ich jetzt ja in Anbetracht des anberaumten Konzerts im Dezember, wofür sich übrigens gar keine Hörer auf Facebook bisher eingetragen haben.
Nur aber mal, Leute, echt.
Ich meine,
mal.
Wir haben ja noch nicht so richtig getrommelt und die Facebook-Seite ist auch noch sehr leer. Aber ich dachte ja schon, dass sich der ein oder andere da mal einträgt. Wollt ihr nicht kommen? Ist kostenlos. Und ihr.
Und ihr trifft uns. Ich bin auch da.
Yeah. Du hast dich auch noch nicht eingetragen.
Ja. Nee, aber ich komme ja eh.
Achso, aber klick mal trotzdem auf Join.
Ich klick mal, ja, dann freut ihr euch.
Genau, und ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Kostenlos, wir spielen, es gibt Bier, es ist Berlin, da kann auch nichts schief gehen. Können wir gleich noch bis Neujahr da bleiben.
Machen wir noch einen drauf.
Genau, aber abgesehen davon fand ich das ja auch wieder ganz cool. Ich wollte halt meinen... Ich meine, 850 Euro ist jetzt auch nicht der teuerste Verstärker, aber ich dachte mir halt so.
Ah, naja, den will man dann
den will ich jetzt auch ordentlich transportieren. So, oder bei Thomann gibt es halt schon so einen Standard-Case für den, oder ein Custom-Case wird da beworben für den Fender Hot Rod. Das kostet, glaube ich, 199.
Ja.
Und dann gibt es noch die Option mit Rollen und dann kostet er 270 oder so.
Keine Ahnung.
Und dann dachte ich mir so, oh,
man will Rollen
70
haben.
70 Euro für Rollen noch oben drauf. Und dann habe ich so kurz nochmal den Hot Rod angehoben, so mit einem Arm, dachte mir, okay, da kommt jetzt noch so ein Case mit so 3, 4, 5 Kilo ja, drumrum.
Man will Rollen haben.
Man will Rollen ja, ja. haben. Ich bin da dann auch sehr schnell zu diesem Schluss gekommen und dann ist das halt auch eine Woche später gekommen und alles super top verarbeitet und
vor allem möchte man die großen blauen Rollen mit Bremse haben und ja, nicht genau. irgendeinen kleinen Wabbelscheiß.
Ja, genau, sind die blauen Rollen mit der Bremse.
Die sind gut.
Ja, und auch, ja, sitzt alles wirklich 1A. Haben sie gut zusammengeschustert.
Ach, siehste, Fender Case, genau, kann ich dich jetzt gleich mal fragen. Ist da unten, wenn du den Amp reinstellst in die Kiste, ist das Plan oder hast du da noch irgendwie so ein bisschen Space für Kabelei?
Plan. Mhm, Schaumstoff. Okay. Hart Schaumstoff.
Gut. Ja, also gerade im Freundeskreis auch wen, der sich auch einen Case für seinen Fender Hot Rod DeVille 410 kaufen will und hat es jetzt halt aber bei meinem Top-Teil-Case gesehen, also da ist halt nicht komplett Schaumstoff unten drin, sondern da sind zwei große Schaumstoffbatzen, wo ich den Amp halt draufstelle und dazwischen ist halt einfach noch Platz. Mhm. Das heißt, da kann ich irgendwie meinen Fußschalter mit reinlegen, wenn ich ihn brauche oder halt meine Kabel.
Ja, beim Fender ist ja hinten offen, da steckst du das ja meistens mit ins Case rein.
Will man das mit in den Speakerraum da reinlegen?
Echt? Das machen alle so. Also der Fußschalter ist ja auch nicht so fett bei den Fenders. Und das Stromkabel kommt da auch rein. Ja, so werden die geliefert.
Ja, okay.
Also
ich weiß nicht, ob ich halt irgendwie zu den Speakern da irgendwie meine Kabel reinschmeißen will, wenn man es.
Ja, wenn man den hinten, die sind doch mit so Metallstreben geschützt und so. Also es ist ja nicht so, dass du da also Gefahr läufst, dass du direkt durch den Konus zu stöpseln. Also wenn man so ganz mal kurz da reinguckt, wo da die Lautsprecher sind. Also ich habe da jetzt nicht so Bedenken, ehrlich gesagt.
Nee, dann ist ja gut. Ich meine, okay, wenn man das jetzt halt wirklich nur in Kofferraum rein und raus lädt und kurz mit im Proberaum nimmt, dann ist das jetzt auch nicht so krass, wie wenn man jetzt mit LKWs und Transportern irgendwie durch die Gegend fährt.
Ich glaube selbst, dass ich meine, die Fenders, die werden seit Generatoren so gebaut und weil das Stromkabel da auch immer fest verlötet ist. Okay. Kannst ja nicht so abziehen, Kaltgeräte, steckermäßig.
Ach so?
Ja. Das steckst du da halt einfach, stopfst du da unten kurz mit rein.
Ja, habe ich noch nie darauf geachtet. Okay.
Na, also gut. Zumindest bei den Combo-Amps, also die ich jetzt gesehen habe, soweit. Also auch beim Supersonic ist das so. Und es ist ja unten, es ist offen und da der Lautsprecher hängt ja ein bisschen in der Luft. Also da, wo das Kabel da so reingeschoben wird und so, da kommst du eigentlich nicht so richtig dran, würde ich behaupten.
Nee, aber also ich denke mal, dass man sich dann halt ein Case bauen lassen könnte, wo dann halt noch ein bisschen Platz
wäre. Ich denke mal, du kannst denen das sogar sagen, dass die in der Mitte Schaumstoff weglassen
sollen. Ja, cool.
Aber der Schaumstoff ist jetzt auch nicht so mega fett. Sie haben halt so einen harten, so leicht, also mit dem Gewicht vom Verstärker passt das super. Mhm. Der geht halt nicht sofort rein, sondern muss schon ein bisschen Last drauf sein. Ja. Und es sitzt halt relativ gut einfach.
Ja. Gerade noch Cases ist mir jetzt gerade mal wieder aufgefallen bei dem Auftritt gestern jetzt auch. Pedalboard-Cases und Gitarren-Cases und sonst sowas oder Verstärker-Sachen von Rock-Case. Lass die Finger von.
So eine Plastik.
Nee, also es ist schon so Metallgelöte.
Ja.
Halt. Sieht halt erstmal aus wie ein anständiges Case, aber wenn man dann doch mal ein bisschen in die Verarbeitung schaut, dann denkt man sich, oh, nicht, dass das Teil jetzt unten auseinanderfällt, wenn ich es hochhebe. Wir hatten mal einen Mikrofonkoffer von Rockcase, irgendwie so ein Plasteteil mit Alukanten. Ja, hat nicht lang gehalten. Dann hat ein befreundeter Gitarrist ein Pedalboard-Case von Rockcase. Das ist erstmal so dämlich gebaut, dass wenn du halt deine Effekte reinklemmst, du kein Kabel mehr reinstecken kannst, weil die Kante an der Seite, die ins Case reingeht, viel zu hoch ist. Also du brauchst, was?
Ja, das klingt ja gut.
Ja, du brauchst halt irgendwie ein Klinkenkabel mit einem schmalen Stecker, um irgendwie ein bisschen Platz ausnutzen zu können. Sonst musst du halt irgendwie auf jeder Seite, weiß nicht, 5 bis 10 Zentimeter freilassen, wenn du halt einen normalen, geraden Stecker in dein Wah-Pedal reinkriegen willst. Also das ist die totale Fehlkonstruktion. Dann halt noch sowas, dass ja diese Klettbeschichtung drin ist. Und wenn man halt mal einen Effekt vom Brett abmachen will, hat man ja entweder das Problem, dass halt das Klebeband nicht richtig hält und irgendwie man zwar das Effektpedal in der Hand hat, aber das Klett klebt halt noch auf dem Brett. Bei den Rockcases ist es ungefähr umgekehrt, dass halt das Klebeband gut am Pedal festhält, aber man löst die Beschichtung vom Brett ab. Und dann halt noch sowas wie die Verschlüsse greifen. Im Prinzip braucht man die Verschlüsse nicht aufmachen, sondern man klappst ein bisschen drin rum und zack sind die Dinger offen. Und dann, wie es alles vernietet ist und alles wackelt und das Logo fällt nach dem ersten Mal angucken ab. Ich weiß nicht. Also diesen... unser ehemaliger Bassist hat sich noch ein Case für seinen Bass gekauft, weil das so bezahlbar war damals und eins in einer vernünftigen Größe war und sowas alles. Damit habe ich mich jetzt noch nicht so doll beschäftigt, aber ich brauche es bloß angucken und denke mir so, oh. Also Rockcase, gerade bei den, also sonst sind die ja nicht so dicke dabei, aber bei Effektpedalen sieht man die Kisten ja doch häufig nicht. Einfach nicht.
Einfach nicht.
Ja. Die, ja, die Jungs vom Thomann, die bauen halt so gute Cases, da kannst du nicht...
So gute, schwere Cases.
Ja, ne, aber ja. Die tun halt ihr Ding und da kannst du nicht meckern von der Verarbeitung.
Ja.
Ist schon echt okay alles. Und da muss man halt, die kosten zum Teil auch noch weniger oder halt genauso viel und da muss man echt nicht dieses Zeug von Ruckcase sich antun. Da hat man echt keinen Spaß dran.
Ja, ganz oft auf jeden Fall beim Zubehör gerade so, wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja, ganz, ganz, ganz schlimm.
Also ich meine, dieses Case hier, dieses Gator Case, was ich für mein Audio Interface gekauft habe, ich meine, diese SKB Cases sind ja da quasi der Standard und Gator ist so die Epiphone oder Squire Variante davon.
Mhm. Kommt das aus demselben Haus und ist, nee, das so?
Ich glaube nicht.
Ist so ein,
aber die machen sehr ähnliche Produkte, sagen wir mal.
Ja, nee, hätte sein können, dass das so ein Tochterding ist, so wie
vielleicht,
ESP, LTD oder sowas.
Keine Ahnung.
Halt die Dinger einfach in günstig zu bauen.
Auf jeden Fall, man sieht ihm schon an hier und da, dass es halt ein bisschen günstiger hergestellt ist, aber es ist vollkommen ausreichend. Also da dieses Gator Case, zwei Höheneinheiten, das ist voll okay. Also die Butterfly Verschlüsse zum Beispiel jetzt bei Thomann, bei den Toncases, die sind halt immer so richtig so klack
und
schnapp
zu, ja,
und zu, einfach so definiert zu.
Ja.
Und das ist bei denen halt zum Beispiel, die sind ein bisschen labbriger halt, ja, muss man schon sagen, aber geht noch. Dafür sind die SKB-Cases halt auch wieder so arschviel teurer.
Die sind auch so aus so einem Plastezeugs, ne?
Ja.
Aber aus gutem Plaste.
Ja, dieses Plaste, das hat ganz lange gestunken. Also richtig penetrant. Das hat sich jetzt glücklicherweise gelegt.
Gesundes Plastik.
Ja, so ist halt, ne?
Naja.
Ich habe ja kleine Anekdote am Rande. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Die Elixir-Seiten, die ich ja so liebe, die werden ja von der Firma Gore hergestellt, die unter anderem auch die Marke Gore-Tech haben. Also hier, man denkt an Regenjacke und so.
Ja, okay.
Wasserabweisende Textilien.
Kenne ich nicht.
Gore-Tech?
Nö.
Gore-Tex?
Nö.
Was? Hier so, okay, diese Regenjacken, die wasserdicht sind, aha, und atmungsaktiv.
Bei allen Regenjacken oder ist das halt so die Regenjacke?
Na, Gore-Tex war halt so die erste Marke und dann kamen noch ein paar andere Tex, bla bla bla, Abklatsche.
Aha. Okay, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Regenjacken nicht aus.
Ja, oder Hosen oder was auch immer, Fahrradhose, aha, oder irgendwie so.
Okay.
Und die machen halt auch Gitarrenseiten, diese Elixir-Strings.
Ja.
Und dann habe ich mal nachgeguckt, was Gore eigentlich für eine Firma ist. Und es stellt sich raus, ist auch ein Familienbetrieb gewesen und der Typ hat Chemie studiert und hat irgendein Polymer gefunden, was halt bestimmte tolle Eigenschaften hat für das, was sie früher vor allen Dingen gemacht haben oder immer noch machen, nämlich so Kabelisolierung oder im medizinischen Bereich irgendwelche Plastikschläuche, die halt von irgendwelchen Substanzen nicht angegriffen werden und so. Und dann hat er damit erstmal so ganz viel Geld gemacht und irgendwie der Sohn hat dann irgendwie auch ein Polymer in seinem Studium mal rausgefunden und damit haben sie so Gore-Tech gegründet und Textilien gemacht. Und jetzt machen sie halt auch Gitarrenseiten und das ist ein Familienunternehmen.
So muss man es machen.
Ja, irgendwie voll gut.
Einfach irgendein Polymer finden und reich werden.
Ja.
Das ist gut. Mach ich jetzt auch.
Und er hat es nicht patentieren lassen, sie haben die Polymere nicht patentieren lassen, weil sie nicht wollten, dass andere halt so das gleich einfach frei Haus sich angucken können.
Und also sie haben es patentieren.
Sie haben es nicht patentieren lassen, damit halt,
ach so,
nicht.
Ach so, du musst in das Patent reinschreiben, was es, ja, ist und dann kann es jeder lesen, meinst du?
Genau, und dann kannst du eine Abwandlung, eine leichte davon machen,
okay,
vielleicht. Und dann, ja. Stattdessen hat er halt alle Mitarbeiter so ein NDA unterschreiben lassen und hat es erstmal jahrelang sozusagen,
cool,
als Betriebsgeheimnis so belassen. Ja, irgendwie ganz witzige Geschichte am Rande, weil, wie gesagt, die Elixir Strings mich dazu geführt haben.
Ja. Wo ich jetzt hier gerade noch so eine Bierflasche mit Bügelverschluss in der Hand halte, wenn ihr mal irgendwie gerade mal einen Wohnzimmerauftritt habt oder sonst sowas und eure Straplocks vergessen habt oder einen fremden Gurt benutzen müsst, irgendwas ausgelutschtes, sonst sowas, geht schnell zum Späti, holt euch zwei Bügelflaschen, trinkt die aus, sowieso schon mal eine gute Idee, und macht die Gummis von den Dichtungen ab, also diese Dichtungsgummis oben am Bügelverschluss, kracht die mit auf den Gurtpin über einen Gurt drauf und dann hält das halt erstmal für den Abend und rutscht nicht drüber. Nur so kleiner Tipp am Rande.
Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
Aus der Baumarktschublade. Ja, ja, ja. Wollte ich mal erwähnt haben. So,
ich bin ja übrigens praktisch mit meinen Schaller, habe ich das schon gesagt, mit meinen Strap-Blocks nicht so glücklich. Die kaufe ich mir nicht nochmal.
Achso, ja, wir haben das mal angerissen irgendwie. Du hast auch so diese, wie soll ich es beschreiben, du packst den Gurt in eine Schale rein und dann, ja, schnippt was zu, ne?
Ja, ich finde die scheiße. Ich glaube, ich kaufe mir als nächstes jetzt mal die Dunlop Strap-Locks. Die scheinen mir die nächstbesseren zu sein.
Auch die ich hier habe, ne? Kann also die du hast, meine ich. Also das,
achso,
sind auch die Schaller. Ja. Ich bin jetzt hier gerade kein Gord am Start, aber am Pin kann man es
ja
erkennen.
Ja, sieht so ähnlich aus, genau. Ich finde die einfach nicht gut. Das ist so mechanisch gesehen ist das irgendwie ein Fail.
Also warum, was ist da bei dir?
Das du kannst ja immer nur so von einer Seite reinhängen, ne?
Ja.
Und dann soll das immer schön nach oben gucken.
Ja.
Aber bei mir am Gurt, ich kann das festballern, wie ich will, die Schraube, das verdreht und verrutscht und lockert sich und...
Ach so, stimmt, das, ich meine mich zu erinnern, dass das an deinem Gurt liegt.
Ja, nee, habe ich alles schon jetzt auch gefixt und ich weiß nicht, ich finde es auch so dieses, immer so von der Seite so reinschieben, also ich habe jetzt mal diese Dunlop-Strap-Locks gesehen.
Kannst du von oben drauf klicken, ne?
Genau, und auch diese anderen, die ich mal auch in einer früheren Folge schon beschrieben habe, wo die Schraube zu kurz war, weswegen ich die dann nicht benutzt habe. Dieses so draufklicken, das irgendwie fühlt sich viel besser an, da musst du nicht aufpassen, welche Richtung oder dass ich irgendein, kann sich nichts verdrehen.
Ja.
Ja. Aber das werde ich nochmal zum Besten geben, wenn ich sie dann habe. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Schaller-Strap-Locks, das ist zum Beispiel so ein Produkt bei Thomann, irgendwie Kauflisten-Anführer bei weitem
und ja, zigtausende
Bewertungen, aber ich finde die das einfach nicht gerechtfertigt.
Das ist halt auch so ein Thema, mit dem man sich nicht auseinandersetzt, ehe man so mal so ein halbes Jahr gespielt hat, diese Teile.
Ja.
Sondern man denkt sich so, man braucht's, man kauft was, was irgendwie alle kaufen und dann sieht man erstmal, dass es irgendwie taugt oder nicht. Also ich hatte mit den Dingern bis jetzt noch keine Probleme. Ich schraube die halt an und rödel das Ding in Gurt und bei mir hält es halt und tut seinen Zweck.
Verdreht sich auch nie.
Nee. Also bei mir werden die nicht locker, es verdreht sich nicht, es wurstelt nichts im Gurt rum. Ich meine, okay.
Irgendwas falsch. Der Gurt ist halt so rutschig oder keine Ahnung.
Kann schon sein. Also ich kann dir das ja nach der Sendung mal zeigen, wie ich das bei mir irgendwie verschraubt habe, aber ich hatte bis jetzt echt nie Probleme. Ich habe die halt irgendwie verbaut und seitdem sind die so seit dem ersten Tag drin.
Nein, bei mir, also.
Aber ich habe halt auch irgendwie recht gute Gurte mit irgendwie Fettlederbatzen unten dran, wo auch.
Ja, habe ich eigentlich auch, aber ich habe die so fest geballert, wie es überhaupt nur geht.
Ja.
Und wenn ich versuche, die von Hand zu drehen, dann ist das schon echt schwer, aber mit Gitarre dran.
Und dann dreht sich das?
Dann dreht sich das.
Okay, krass.
Und dann am Ende gucken die so 90 Grad so zur Seite oder so. Und dann denke ich mir so, ich meine, das hält ja trotzdem, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt.
Okay, also ich habe die halt seit. Ich habe mir einen Gurt gekauft und dazu gleich so ein Dingensystem, zwei so Straplocks, angeschraubt und seitdem halten die genau in der Position.
Tja, dann mache ich was falsch, aber.
Komisch.
Was ich halt auch blöd finde.
Aber kannst du die Dunlop-Pins mal auschecken? Vielleicht sind die sowieso cooler und dann.
Ja, wie gesagt, was mich halt sowieso nervt, dieses Einfädeln, also die hakeln sich da auch so komisch rein und raus. Hm. Und ich hatte jetzt bei den Dunlops, wo ich einmal beim Freund gesehen habe, die verhalten sich irgendwie schnuffiger bisher.
Hm.
Also zumindest die.
Na, ist halt, die fühlen sich halt so an, wie wenn man normalerweise einen Gurt auf einen Gurtpin stecken
macht so
würde,
Schnack
oder?
Und Schnack. Und dann ist es ab oder dran und nicht so dieses Pin ziehen, wackel, wackel, jetzt geh ab. Und also ich weiß nicht, irgendwie so die Experience für. Also ich meine, die sind ja auch nicht so günstig. Irgendwie hatte ich mir das schicker erwartet.
Ja, probier die mal aus. Bin ich auch mal gespannt.
Ja. Nee, was ist denn hier eigentlich dieser? Achso, sag noch.
Ja, nee, also wie gesagt, ich hatte da nie Probleme mit. Ich habe mir noch nie einen Kopf drüber gemacht über die Teile, weil halt gekauft, angeschraubt, tut. Ja, nee, naja, was ist was?
Was ist denn hier eigentlich dieser Fender Deluxe? Achso, da hattest du schon was zugesagt, ne?
Ja, das war einfach der in den Proberäumen rumstand, den ich dann auch mal mit ausprobiert habe und festgestellt habe, dass es ein Top-Verstärker ist.
Ja, ich muss auch irgendwie, ich habe jetzt ja bei Just Music dann irgendwie zig Verstärker gespielt. Ich meine, die hatten jetzt, weiß nicht, also ich glaube, in diesem amerikanischen Clean Sound, das kriegen ja auch nur die Amerikaner irgendwie komischerweise hin oder wollen es nur hinkriegen. Und Mesa Boogie hat ja auch den Ruf, so irgendwie einen guten Clean Sound hinzukriegen. Das konnte
Boogie, genau, wo du sagst, in einem Raum stand ein alter Boogie Mark V rum, glaube ich.
Die waren richtig teuer mal oder sind es immer noch und so.
Ja, die gibt es ja nicht mehr wirklich. Die kriegt man halt nur noch in alt und schwer. Also das ist halt irgendwie so eine kleine. Die gab es halt als Top-Teile, als große Kombo, als kleine Kombo, als sonst sowas. Und da stand halt die kleine Kombo rum und selbst die kriegt man kaum angehoben. Ich weiß nicht, was die da an Hölzern oder an einem komischen Speaker verbaut haben. Das Teil ist einfach so arschmäßig schwer, das ist heftig. Naja, aber da ist irgendwie noch so ein 5-Band-Grafik-EQ-Schieber mit dran, wie an so einem Ampeg-Bassverstärker manchmal.
Ja.
Und also Clean Sound schieben die echt mördermäßig.
Okay.
Das ist der Wahnsinn. Also selbst ein Fender-Amp kommt da halt nicht mit, was da irgendwie Brillanz und Druck angeht. Ich weiß
komisch,
nicht,
ich
kann dir auch nachher mal Aufnahmen zeigen. Wir hatten das Ding nämlich im Studio und haben, also ich habe da meinen Clean Sound drüber gefahren mit einer Strat
ja.
Und einem dem Single Coil oben am Hals und das ist so eigentlich das, was ich damals haben wollte. Da hat sich mein Geschmack jetzt auch verändert, aber als ich dann gestern mal so wieder diesen Boogie gehört habe, dachte ich mir so, ach ja, doch, schöner Verstärker, will man eigentlich haben. Und halt, was Zerre angeht, ist der Boogie sowieso out of range.
Ja, ich habe in diesen Noisy Rooms, da gibt es auch einen Raum, wo so ein Mesa Boogie drinsteht, und den habe ich auch schon zweimal, aber ach so, ich glaube, da war das Problem, dass man den nicht ohne Fußschalter bedienen konnte oder die Kanäle wechseln konnte.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zwei Kanäle hat oder sowas.
Also der Mesa Boogie, der da steht, hat glaube ich 4 oder so.
Ah, dann, ach Gott, 4, dann ist es ein Express?
Keine Ahnung, auf jeden Fall das, was ich da bisher so raus, also ich habe da nie viel Zeit reingesteckt, aber das, was da bisher so rauskam, das fand ich irgendwie mal so mediocre.
Also ich habe auch irgendwie, ich habe mal einen, doch stimmt, ich habe schon mehrere moderne Boogie Amps gespielt. Ich habe mal den Express ausprobiert, das ist eine Combo, glaube auch mit 3 Kanälen, da war ich begeistert von. Den Lone Star, den habe ich mal halt auf bei einem Auftritt von einem Bekannten gehört und der spielte halt so Hendrix und Stevie Ray Vaughan Geschichten.
Ja.
Und dann stand da halt irgendwie ein Boogie-Verstärker rum und der hatte dann auch noch eine Humbucker-Gitarre mit hier PRS-Gelöte und sowas. Dachte ich mir so, hey, das ist ein komplettes Metal-Setup eigentlich. Und dann fing er da an und hatte so einen heftig geilen Blues-Sound, der so eigentlich nach Single-Coil klang. Und dachte ich mir so, Alter, wie machst du denn das? Ja, ich spiele halt. Dachte ich mir so, oh, jetzt musst du mal irgendwie ein Boogie-Amp auschecken. Und das nächste war am Thomas mal so ein paar Teile ausprobiert und die können halt sowohl Metal als auch Blues.
Okay.
Also, cool ist, aber ist halt irgendwie nicht bezahlbar und halt auch so von, so wieder von der Charakteristik her, vom Overdrive halt irgendwie nicht so meins. Also, ich stehe da halt doch eher auf Marshall. Also, ist halt zu merken, dass die Dinge aus Fender-Amps entstanden sind. Also, ja. Da kommen die halt her und das merkt man. Das ist so ein Fender-Amp auf besser. Ja, genau.
Na, was ich muss ja auch mal sagen, irgendwie, also für so Rhythm und für halt so Clean Sound, finde ich, Fender ist einfach bezahlbar und einfach so
die sind super, ja.
Saugut. Also die klingen einfach wirklich immer lecker, die großen, die kleinen. Also ja. Alles unter einem Blues Junior kann man knicken. Selbst der Blues Junior klingt schon, finde ich, zu klein. Ab dem Hot Rod geht's halt los, richtig yep. Spaß zu machen. Und wirklich, wir haben jetzt da ja auch Tage da von meinem Amp verbracht. Und jeder, der dann so anfängt zu spielen, so, ah. Oh.
Verstärker voll gesabbert.
Genau, und dann irgendwie habe ich letztens, aber wenn es halt um so Lead Tones geht, sage ich mal, da finde ich zum Beispiel Orange ist dann so genau mein Flavor irgendwie. Das finde ich dann wieder so geil, wenn man so ein bisschen Solo zocken will, dann so diese.
Dann doch eher wieder ins britisch Fette.
Ja, da ist die Orange-Zerre und so, ist dann schon gut. Ich habe hier übrigens gerade, ich hatte nämlich letztens eine Freundin da und die kann Akustikgitarre spielen, so Fingerpicking. Und die habe ich auch mal vor den Hot Rod gesetzt mit einer Telecaster und irgendwie hatte ich da gerade noch von der Probe irgendwie so amtlich fett Delay eingestellt. Und ich habe das aufgenommen. Das könnte ich jetzt hier live sogar gerade mal
kurz
einspielen. Dann könnt ihr jetzt nochmal lecker Fingerpicking Fender Sound mit Telecaster. Also ja, Achtung, ich fange mal leise an.
Ja.
Nicht, dass es hier so gleich reinbrezelt. Diese tiefen Töne, dieser Bass.
Fender Clean mit Delay, das ist cool. Ein Verstärker mit dem Flashback-Delay, ne?
Genau, Flashback-Delay und halt ohne Plektrum, sondern wie man hört.
Picken. Ja, genau. Ja, schöner Sound. Klingt gut.
Die Definition von clean halt, ne?
So ungefähr, ja.
Ja, ich habe ja auch letztens, wollte ich mal so ein bisschen rumprobieren, so wie das so ist, so mit Video aufnehmen und Sound aufnehmen und ich wollte sowieso mal den Fender so ein bisschen, den clean Sound aufnehmen in gut. Da habe ich irgendwie so drei Mikros da vorgestellt, eins vorne, eins hinten und dann noch so ein Raummikro. in das ich hier auch gerade spreche. Das war das Raummikro. Und dann habe ich irgendwie so angefangen und habe irgendwie Reaper am Start gehabt, irgendwie mir ein iPhone vor die Nase aufs Stativ geschraubt, ja, und alles irgendwie so zusammengesteckt und habe dann irgendwie, dann ist dann am Ende dann doch so ein kleiner cheesy Song quasi fast rausgekommen. Das habe ich ja irgendwie auch so ein Video gepostet. Hattest du das gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Packe ich einen Link auch rein. Obwohl, warte mal, hört man, warte mal, das
kann. Da musst du jetzt auch gehen, mach an.
Ja, warte mal, wo ist denn das?
ich weiß nicht, hattest du mir nicht sogar einen Link geschickt?
Ich hatte dir auch einen Link geschickt, ja. Hier, ich hab's auch, das Wave. Video. Ich erzähle gleich, warum ich auch gleich. QuickTime Player und wieder ganz leise, damit es hier nicht zu laut wird. Und fangen wir kurz an. Aber wie gesagt, ist cheesy, ne? Aber das ist jetzt alles über, oder? Die Drums sind eigentlich zu laut. Jetzt gerade. Aber es ist halt außer. Nee, es ist nur Reverb, kein Delay.
Was sind das für Drums?
Kann ich gleich erzählen.
Sampler Pack?
Ich muss gleich mal gucken, wie die heißen nochmal. Aber das ist halt wirklich nur der Verstärker und ich glaube nicht mal nicht mal Delay, sondern nur Reverb ein bisschen aufgedreht, ja, und das ist halt. Cheesy, aber schön cheesy. Ja, und wer mich dazu noch irgendwie rumklimpern sehen will, der kann das dann in den Shownotes und Vimeo-Link finden. Das hatte ich irgendwie, also weil ich ja irgendwie so latent mit dem Gedanken spiele, auch mal irgendwie so Videos aufzunehmen, wollte ich schon mal so ein bisschen üben, so wie synkt man das Audio in das Video. Mhm. Ich habe ein Final Cut rausgefunden, gibt es ein Feature Clip synchronisieren, da kannst du deine Videoschnipsel auch aus unterschiedlichen Kameraperspektiven oder so selektieren. Und die Audiospur, die du aus dem Reaper exportiert hast, und dann sagst du Clip synchronisieren und dann macht er dir eine Timeline, wo sozusagen alle Clips so perfekt auf die Tonspur synchronisiert sind. Und dann kannst du eben aus den unterschiedlichen Kamerasperspektiven die einzelnen Teile rausschneiden, dass du dann so immer schön die Kamera wechseln kannst und Überblendung machen kannst. Super easy. Also das war ein echt cooles Feature mal von Final Cut. Die Drum Loops. Ich habe mir mal vor einer Weile verschiedenste Drum Loops gekauft und von unterschiedlichen Anbietern, weil ich halt, ja, die waren jetzt alle nicht so teuer und ich wollte irgendwie mal gucken, weil man in diesen Samples, die sie immer auf der Webseite haben, da, weiß nicht, kriegt man immer nicht so den perfekten Eindruck. Und die, wo ich jetzt hängen geblieben bin, also die Drum Loops, die ich besonders toll finde, die sind von Betamonkey. Kennst du die?
Nee.
Ich guck mal gerade auf die Website, ob das wirklich Betamonkey ist, aber ich glaube schon. Betamonkey Drum Loops. Erstens haben die nämlich sehr viele unterschiedliche und sehr viele gute. Also was man in Reaper halt prima machen kann, man zieht sich dann so einen Drum Loop rein. Und die sind halt üblicherweise mal so in 80 BPM, 100 BPM, 120 BPM oder 60 auch noch. Und dann kann man in Reaper halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt aber hier 95 und die sind, die Drumloops müssen in so einem bestimmten Format sein, damit die so pitchfrei sich den Beats anpassen und die können das, sind relativ günstig und ich kann mal dann in die Shownotes packen, welche Packets ich gekauft habe und welche ich super finde. Mhm. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Und ja, dann meistens mache ich das dann so, dass ich im Reaper mir die Drumspur einmal so ewig lange loopen lasse.
Ja.
Das dann über meine Anlage oder über die Monitorkopfhörer sozusagen spiele und dann habe ich über Mikros den Verstärker dazu aufgenommen. Und die Drumloops, die haben auch Fills und Breaks, also man kann sich dann einen ziemlich coolen Drumsound zusammenstecken. Ich habe jetzt nur einen Beat irgendwie da reingemacht, aber die haben wirklich.
Ja, cool.
Sehr cool. Die kann ich empfehlen. Ich habe wirklich einige so durchgecheckt und Betamonkey waren einfach die komplettesten. Und da gibt es auch für unterschiedlichste Stile gutes Zeug. Und auch viele Samples. Ich weiß nicht, ob sie sogar gratis Drumloops haben, aber Zum Beispiel GarageBand hat ja auch Drumloops und die kann man total knicken dagegen. Das neue Logic habe ich jetzt noch nicht so viel ausprobiert. Das soll ja irgendwie ganz tolles Drummer-Feature haben. Da kannst du sagen, hier, ich will irgendwie den schlaksigen Hippie-Drummer und dann so 70s-Drumkit und das passt sich dann irgendwie ein bisschen dynamisch an oder so. Hm. Also kannst du auch sozusagen sagen, welche Charakteristik du haben willst.
Ja,
und,
das klingt interessant.
Ja, das hat einer hier bei Freakshow, hat der Roddy davon berichtet und es klang erstmal ganz interessant, aber ich bin ja mit dem Reaper unterwegs und mit meinen Drumloops und sowieso relativ glücklich erstmal. Das bringt mich noch zu einem Punkt, den ich auch noch erwähnen wollte. Und zwar ist ja eine neue Version von einem meiner Lieblingsprogramme erschienen. Capo oder Capo.
Ja.
In der Version 3 ein Programm, mit dem man, würde ich mal sagen, Songs reverse engineeren kann für die Gitarre. Der andere Konkurrent in dem Segment ist RiffStation, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber RiffStation hat so ein mega hässliches Interface, würde ich mal sagen. Und Capo ist so eine schöne Native OS X-App. Ich weiß nicht, ob es die sogar für Windows gibt, aber ich glaube eher nicht. Also für die Mac-User. Und man lädt halt einen Song rein. Und der hat früher eigentlich nur das Spektrogramm angezeigt und man konnte sich selber seine in dem Spektrogramm die Noten suchen. Man konnte ein bisschen die Stimme rausfiltern, dass man nur die Gitarre hört. Und sich so seine an bestimmten Punkten immer fragen, was ist da jetzt gerade für eine Note? Und dann hat er einem die Note gesagt, sodass man nach und nach sich seinen Song reverse-engineeren konnte. Das andere coole Feature ist, man kann halt den Song verlangsamen, ohne dass sich der Pitch, also die Tonhöhe, verändert. Also wenn man es halt auf halbe Geschwindigkeit stellt, dann kommt er da nicht mehr so ganz klar. Aber so, man kann halbe geht noch. Ich glaube, ein Viertel ist dann wird es halt doch schon so ein bisschen. Aber man kann drei Viertel und ein halb Geschwindigkeit abspielen und es klingt halt immer noch gut und nicht schon total wie im Zombieland. Und jetzt in der neuen Version macht er das wie RiffStation, und zwar detektet er automatisch die Akkorde. Also du lädst den Song rein und er zeigt dir schon gleich einmal die ganze Palette an.
Nicht schlecht.
Was da so vorkommt und was er denkt für Akkorde da zu finden. Und es funktioniert, finde ich, erstaunlich gut und ist absolut halt eine super gute Hilfe. Man kann halt auch, was ich zum Beispiel benutze, wofür ich das manchmal benutze, ist, wenn ich so einen Riff von Led Zeppelin oder sowas lernen will und irgendwie das Timing irgendwie einfach nicht klar kriege, zum Beispiel, in welchen Song war das, den ich letztens da von Led Zeppelin haben wollte.
Black Dog.
Das ist der erste Song vom ersten Album.
Boah, warte, ich guck mal. Ich guck nach.
Ja, ich kann auch hier mal nachgucken, irgendwie, ja, aber es kann auch ein anderer gewesen sein, aber das war so eins dieser bekannten Good Times, Bad Times, doch, der war's. Genau, wie ging das Riff nochmal? Schon wieder vergessen. Genau, und das war halt super schwer vom Time oder für mich so schwer zu spielen. Und was man da dann halt in Capo machen kann, Song reinladen, auf diesen Solo-Loopen, also kann so eine Selection machen, von A bis B, solange halt dieses Riff ist, kann dann auf Halbspeed runterstellen und es klingt halt trotzdem nicht mega scheiße, weil in diesem gleicher Pitch. Dann kann man noch versuchen, mit dem Frequency-Filter das noch ein bisschen mehr zu isolieren. Und dann kann man halt wirklich das loopen lassen und immer nochmal aufs Neue.
Cool.
Und dann, wenn man halt ein Viertel oder einen halben Speed geschafft hat, kann man auf Dreiviertel stellen und stellt schon fest, oh Gott, das ist ja noch viel schneller. Und
kann man es auch schneller machen?
Ja, also, man kann es auch schneller machen.
Gut, das interessiert mich ja.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man es doppelt so schnell, also wahrscheinlich kann man es auch doppelt so schnell machen, ja.
Also, ja, okay. Also doppelt so schnell muss es jetzt nicht werden.
Aber es gibt auf jeden Fall zwei Schritte noch nach rechts, glaube ich.
Ja, okay, das ist gut. Also wenn ihr mal Geschwindigkeit lernen wollt, guckt euch das erste Album von Metallica an, versucht es in normaler Geschwindigkeit durchzuspielen und dann macht die Songs schneller und dann könnt ihr es.
Ja, also Capo ist auf jeden Fall ein echt cooles Tool und es kostet halt $29 irgendwie, also es ist nicht ganz billig.
Ja,
aber es ist halt auch
so coole Sachen kann.
Und es ist halt eben auch von einem Typen gemacht, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdient und ich finde, da zahle ich halt dann auch gerne, weil ich weiß, das ist halt so ein Typ, der lebt davon und der macht coolen Scheiß und das ist eine Native OS X-App, die wirklich flutscht. Siehst du da auf der Webseite, ob es das auch für Windows gibt? Nee, ne? Ist nur für Mac.
Sieht irgendwie nicht so aus, nee. von ja. Super Mega Ultra Groovy.
Ja, wie gesagt, für die Windows-User unter euch, da gibt es, glaube ich, eben diese Rift Station, die macht sehr ähnliche Sachen, aber...
Nee, nur für Mac.
Die Rift Station, ja, wie gesagt, ich finde das Interface so ein bisschen hinderlich eigentlich. So, die haben das so ein bisschen übertrieben, finde ich. Sieht so aus wie so ein U-Boot-Control-Panel und irgendwie...
Ich glaube, das kaufe ich mir mal. Gibt es ja. auch fürs Telefon?
Ich glaube, es gibt Capo auch für iOS, oh. aber ich weiß nicht, ob es die neueste Version schon dafür
ja.
gibt.
Ja, ah, cool.
Ja. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall super. Eins der besten Programme, um selber sich so herzuleiten, wie bestimmte Songs gespielt werden, wie das Timing ist und...
Wie sieht es denn mit dem Pitchen aus? Funktioniert das ganz gut? Also irgendwie Halbtöne nach oben und unten?
Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es
das
geht, glaube ich,
so
auch.
Das ist so das Wichtigste, was ich bräuchte. Also es gibt
was,
ja, als,
beschreibt man das Feature genau?
Naja, du lädst einen Song rein und setzt halt den kompletten Song einen Halbton höher zum Beispiel. Hm. Also es gibt ja halt einfach so viele Sachen, weiß nicht, Guns N' Roses, Stevie Ray Vaughan, Hendrix, die halt ihre Gitarre auf S haben und nicht auf Standard E. Und wenn man dann nicht, aber ich jedes...
S-H, das sind wieder die, die das alles in Deutsch gelernt haben, ja.
Ja, sondern was
sonst... E-Flat.
Ja, E-Flat, okay.
Ja, nee, ich, ist ja vollkommen okay. Ich bin halt, dadurch ist mir die ganze Zeit englische...
Nee, Lessons klar, dann hat man das so drin. Ja, nee, aber wenn man halt die Songs mitspielen will, nachspielen, lernen, sonst sowas, aber keinen Bock hat, irgendwie die ganze Zeit die Gitarre umzustimmen, dann ist das eigentlich ganz cool, wenn man das halt komplett runterholt oder wenn man jetzt halt auf D spielen, weil man ja. sonst nicht dazu singen kann, weil es zu hoch ist oder sowas. Das ist so das Feature, was ich halt brauche. Ich mache das bis jetzt halt immer mit meinem DJ-Programm. Also ja. ich benutze halt Traktor und das kann halt auch Geschwindigkeiten verändern, ohne dass es den Pitch beeinflusst. Und mit dem Key sieht es halt genauso aus, ohne dass es dann merkwürdig klingt.
Ich glaube, man kann es einstellen, aber ich habe es noch nicht probiert, deswegen kann ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber es gibt ja, eine Trial-Version, die du auch hier gerade schon runtergezogen hast.
Probier ich
mal aus. Von daher probier es mal aus und kannst es ja dann in die Kommentare noch schreiben für die Sendung oder so, ob es deinen Wünschen gerecht wird. Aber definitiv eine Empfehlung.
Ja.
Ich habe mir auch mal Guitar Pro jetzt angeguckt. Mhm. Weil diese Stevie Snacks Lessons, die ich ja mir immer gerade doch so reinfahre, die kommen ja auch immer mit Guitar Pro Files. Mhm. Und auch die Lessons von TrueFire.com, die ich mir mal reingefahren habe auch. Und jetzt wollte ich das mal ausprobieren. Und das ist auf jeden Fall auch ganz nett, aber irgendwie für mich hat es jetzt noch nicht so den super Gewinn gebracht.
Ja.
Mhm. Also eigentlich reicht mir schon die Tabulatur.
Ja. ja.
ich muss jetzt nicht das da nochmal gedudelt haben, weil das Video kann ich ja auch loopen lassen und dann, weiß nicht, bringt es mir das in Guitar Pro nicht so richtig.
Naja.
Aber sollte ich mal die Songs von White Volcano nur transkribieren wollen, dann werde ich das wahrscheinlich mit Guitar Pro machen. Bis dahin muss es leider im Kämmerlein schmoren.
Ja, und auf der Webseite.
Auf der Webseite?
Na, da kann man sich doch eure Songs anhören, oder?
Ach so, ja, ja.
Beziehungsweise kaufen.
Vielleicht wäre das auch mal eigentlich ganz gut, wenn wir das mit Guitar Pro jetzt, wo ich drüber nachdenke, weil dann, es gibt nämlich immer noch so Varianzen so bei den Proben und
dann ist es halt mal aufgeschrieben und jeder spielt nach.
Ja, dann ist es so mal in Granit gegossen quasi. Ja,
kann man machen.
In Granit gegossen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine.
Das andere mit dem anderen.
Das andere mit dem anderen, genau. Ja, das ist vielleicht, dafür kann ich es mal probieren. Ne? Das ist mein Projekt für einen verregneten Sonntagnachmittag, wenn man nicht gerade podcastet.
Ja.
Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Habe ich noch irgendwelche Software ausprobiert? Guitar Pro, Capo, Logic, Reaper, war noch was. Irgendwie war mir noch so, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Hm.
Na, dann war es nicht wichtig.
Ja. Hm. Naja, gut.
Klärt man beim nächsten Mal.
Klären wir beim nächsten Mal. Ja, du hast auch hier noch so ein paar kleine Schnipselchen, sehe ich da.
Ja, könnt ihr euch ja noch dran erinnern, ich habe mal die Doku hier, dann, wie hieß es, Crybaby,
ja.
The Pedal That Rocks the World, irgendwie, also Dokumentation übers Crybaby halt. Sowas ähnliches in nicht ganz so hübsch ist jetzt noch aufgetaucht über Fasspedale. The Pedal That, sonst sowas, The World.
Fass the World.
Ja, keine Ahnung. Und ich habe es jetzt noch nicht komplett geguckt, aber im Prinzip werden halt Menschen interviewt, die mit Fasssound viel zu tun hatten oder selber Fasssounds bauen können. Also Effekt schmieden, Dunlop, weiß nicht, was, Sivex, alle, die man irgendwie kennt von diesen kleineren Herstellern, die man eigentlich so ganz lecker findet, die erzählen halt, was es ausmacht, was sie machen, wie sie damit angefangen haben, dass man ja früher nichts hatte, aber irgendwie ein Verzerrerpedal haben wollte und wie das Ganze entstanden ist. Also Dokumentation übers Fass kann man sich mal geben. Ist auf jeden Fall interessant.
Okay.
Ist halt so, das Fass ist ja so eigentlich das andere große erste Pedal neben dem Wawa, was so alle benutzt haben.
Ja.
Ist auf jeden Fall mal eine Dokumentation wert.
Ja.
Ja.
Was ist denn, was hat es denn hier mit dem Verhalten von Pedalen bei zu wenig Strom auf
ja.
sich?
Hm.
Das klingt interessant.
Richtig. Ein guter Kumpel hat sich jetzt diese Voodoo Lab Power Pedal irgendwas gedönsen Stromversorgung gekauft. Mhm. Und er wollte unbedingt mal mein Strymon Delay ausprobieren, weil er das so super toll findet. Und da gibt es ja einen, beziehungsweise also Ausgänge sind es ja mit unterschiedlichen Stärken und Spannungen und weiß ich nicht, damit man es halt pro Pedal irgendwie anpassen kann. Und da haben wir halt einen erwischt, wo zu wenig Zeug rauskam und das Pedal sprang halt an, aber alle Lämpchen haben merkwürdig geblinkt und es kam überhaupt nichts raus und du konntest nichts einstellen und naja, komisches Zeugs halt. Stellte sich raus, das Pedal braucht halt ein bisschen mehr Strom als so jedes andere Standardpedal. Und da sollte man dann halt drauf achten. Und ich merke es halt auch gerade bei mir auf dem Brett. Also es wird jetzt halt echt Zeit, dass ich eine anständige Stromversorgung bekomme, weil ich das ja nur mit so einem Verkettungskabel mache. Da fallen halt eklige Geräusche aus dem Pedal raus, weil es so halt gerade am Laufen ist, aber halt nicht so, dass es irgendwie gut am Laufen ist. Und dann, was heißt fiepen? Aber es kommt so ein merkwürdiges, hohes Dröhnen mit rüber, was halt irgendwie eklig ist. Und das stört mich halt extrem, weil es ist irgendwie ein 300-Euro-Pedal, was so vom Sound her einfach der Hammer ist und dann kommt da aber so ein ekliges Störgeräusch raus, weswegen ich das Teil am liebsten so vom Brett schmeißen würde, aber ich vermute halt mal extrem, dass es an der Stromversorgung liegt, weil es halt, als denn mal richtig Strom dran war, die Geräusche nicht mehr gemacht hat.
Hm.
Ja, also wenn halt auf dem Brett irgendwas komisch klingt und ihr habt aber auch bloß irgendwie so ein Tuner-Stromout mit so einem Daisy-Chain-Kabel, dann schmeißt das Pedal nicht weg, sondern checkt mal den Strom. Kann ganz schnell gehen, dass da irgendwas oll ist.
Ja, ich müsste mal messen eigentlich, das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, weil ich habe ja dieses Harley Benton 29 Euro Power Supply, die von Thomann aber eigentlich voll okay ist, aber es sind halt 5 Outputs und jetzt mit dem Fassmaster, ich bin immer am Überlegen, wo chain ich das rein, und der Fassmaster, der kann ja bis zu 18 Volt schlucken.
Boah, wow, krass.
Und ich würde das ja gerne mal ausprobieren, aber habe ich auch nicht, und ich würde gerne mal messen, wie viel eigentlich mein Board gerade so frisst, wenn alles an ist, um zu checken, ob ich so ein Pedal vielleicht mal Daisy chainen kann oder nicht. Das Blöde ist halt, mit diesen Rundsteckern da ein Multimeter dazwischen zu hängen, ist halt immer blöd, ne? Nicht so einfach.
Gibt es da nicht so Steckadapter für?
Ja, wahrscheinlich schon. Das müsste man mal, ne?
Hm.
Das wäre halt schon ganz cool, eigentlich zu wissen, genau, was auf dem Board Sache ist.
Das ist auch so ein Themenfeld, was ich überhaupt nicht überblicke. So alles, was da mit dem Strom und sonst was zu tun hat, da stehe ich da und kratze mich am Kopf.
Naja, das ist eigentlich auch ganz einfach. Das ist Spannung und Strom. So. Und beides sollte in ausreichendem Maße vorhanden sein.
Das ist klar,
Und je nachdem, wie viel Strom so ein Pedal zieht, also zum Beispiel, ich glaube, das Harley Benton Power Supply, das liefert 200 Milliampere pro Output.
Mhm.
Und das ist schon relativ viel. Aber ich würde zum Beispiel vermuten, wenn der Fassmaster bis zu 18 Volt schluckt, das
kann der auch ein bisschen mehr vertragen.
Vielleicht kann der auch viel mehr fressen, weiß man nicht.
Mhm.
Und dieses Strymon Delay, so eine fette Kiste, die nimmt wahrscheinlich auch mehr als die so standardmäßig um die 100 Milliampere.
Ja, das deswegen. Also ich
sollte aber auch in der Beschreibung anstehen.
Ja, ich habe es auch nachgeguckt, aber jetzt wieder vergessen. Also es war halt schon eine ganze Ecke mehr, als so ein Standard-Boss-Pedal halt braucht.
Ja, und dann ist Daisy-Chain halt wirklich keine gute
Idee. Ja, ich habe halt hier Glück, dass es überhaupt funktioniert, weil es so das erste Pedal in der Kette halt ist. Also es kriegt wahrscheinlich noch am meisten ab. Ja, ich brauche ein Case und eine Stromversorgung. Das ist hier alles langsam doof.
Ja.
Aber es tut bis jetzt noch seinen Zweck. Ja.
Nutzt es als künstlerisches Mittel.
Nee, ich geht's einfach bloß auf den Sack. Das geht so nicht. Noch mehr nervige Geräusche treten auf, wenn eure Klinkenbuchse von der Gitarre irgendwie
das ist
doof
auch
ist.
So ein Scheiß,
und das ist halt so ein richtig anfälliges Teil, weil man stöpselt da am Tag irgendwie 4 bis 6 Mal sonst sowas drin rum. Und ist ja klar, das ist ja halt ein mechanisches Dingens. Da verbiegt sich mal irgendwas oder geht halt kaputt, scheuert sich runter und irgendwann wundert man sich halt, warum es die ganze Zeit rauscht, wenn man mal ans Kabel kommt. Aber das
oder knackt.
Oder knackt oder fluppt oder
brummt.
Oder, ja, ja, irgend so ein Scheiß halt. Obwohl ja das Kabel eigentlich ganz neu ist und ihr es gerade aus dem Laden geholt habt, weil ihr dachtet so, oh scheiße, mein Kabel ist im Arsch, ich brauche ein neues Kabel. Und dann war es halt aber die Buchse.
Ja.
Ja, auf jeden Fall mal aufschrauben. Meistens hilft schon ein bisschen nachbiegen, weil so diese Standardbuchsen, da biegt sich halt einfach der Kontakt weg und dann sitzt es nicht mehr richtig auf dem Stecker und dann wabbelt es alles umher. Und also das hilft schon viel.
Was ich zum Beispiel nicht verstehe bei diesen meisten Klinkenbuchsen, da kommen dieser Schnuffi, diese Feder, was auch immer, kommt nur von einer Seite. Warum bauen die nicht eine Buchse, wo es von zwei Seiten zum Beispiel kommt? Dann schon mal.
Das weiß auch nicht. Vielleicht, dann kann man es nicht mehr so gut rausziehen, weil dann hast du ja. Das hängt ja dann, das ist wie so ein Widerhaken dann, glaube ich.
Ja, das geht schon.
Ja.
Also. Naja.
Also halt bei diesen Buchsen, wo halt wirklich was einrastet, aber es gibt ja noch welche, wo es einfach bloß an einem Kontakt vorbeigleitet und dann geht es ja sowieso dann.
Ja, diese Klinkenbuchsen,
soll ja aber auch halten.
Die wirken nicht so, also die könnten eigentlich nochmal cooler sein.
Ja, es gibt ja auch diese Buchsen, wo das halt ein bisschen anders gelöst ist. Die gibt es immer eine Weile verbaut, wo so ein Sicherungssplint mit dran ist, wo man erst einen Knopf drücken muss, damit man das Kabel wieder rausziehen kann. Aber irgendwie finde ich das auch nicht cool.
Ich will XLR an der Gitarre.
Der Stecker ist halt cool, das fetzt ja schon, aber.
Der sitzt.
Ja.
Kann man ja das nicht machen? Kann man sich da nicht einfach eine XLR-Buchse in die Gitarre löten?
Da sage ich nichts zu, da kommt bloß Mist bei rum.
Ja, ich bin da auch. Wahrscheinlich kann man das irgendwie machen, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Da muss ja dann noch irgendein Spezialteil rein, weil da fällt ja nichts Symmetrisches raus aus dem Ding.
Na. Naja, das lassen wir mal im Raum der Spekulation. Vielleicht weiß er
kann
dann,
ja, vielleicht weiß ja da wer Bescheid und kann ja das mal posten in den Kommentaren.
Aber wenn es einfach wäre, hätten es wahrscheinlich schon Leute gemacht.
Und selbst denn, wenn du eine XLR-Buchse in der Gitarre hättest, dann find halt einen Verstärker.
Naja, also wenn du das in der Gitarre verlötet kriegst, dann kannst du auch den Stecker am anderen Ende wieder so löten, dass da eine Klinkerei rauskommt.
Ja. Ja, okay, aber.
Ja, gut.
Ja, das, nee, irgendwie mal Buchse checken und wenn es halt nicht hilft, raus den Scheiß und neu einlöten.
Das Blöde bei der Telecaster.
Ab und zu hilft es ja auch schon irgendwie, das Ding, also dieselbe Buchse einfach nochmal neu einzulöten, weil sich da so viel drin verkrackelt und irgendwie das wabbelt umher und dann ist mal der Stecker im Weg und dann ist ein Kabel ab oder sowas oder hängt nur noch auf halb neun dran. Das kann schon viel helfen.
Das Blöde bei der Telecaster ist ja, dass die Klinke da so reingepresst ist.
Stimmt, die haben ja so eine eklige Buchse, an die man nicht richtig rankommt ohne Hebel, ne?
Ja. Die würde ich auch gerne gegen irgendwas Modernes tauschen, irgendwas zum Schrauben.
Gibt's? Das ist auch so eine Trichterbuchse, bloß das nochmal halt ein kleines Schräubchen mit drin ist, was sie dann im Holz hält. Die dann kann man halt dann mal an- und abschrauben.
Ja, sowas hätte ich gerne.
Musst mal hier Thomann Zubehör checken, da sind die drin.
Okay.
Göldo Zubehör Fu für Tele.
Das wäre mir auch sehr schön.
Das verstehe ich auch nicht, warum da sowas drin verbaut ist.
Echt ins Holz verkanten, irgendwie so ein Metallschraubblech, also wirklich im 21. Jahrhundert. Come on, das machen echt nur Amerikaner sowas.
Ja. Aber wenn man da jetzt was reinschraubt, dann klingt doch die Gitarre. Dann hat man noch nicht mehr den Original-Telesound.
Den Twang, der geht verloren. Genau. Naja, was ist denn hier? Warum brauchst du noch einen Lötkolben?
Ich brauche einen Lötkolben, weil ich keinen mehr habe.
Ach so.
Ich musste mir immer einen von meinem Mitbewohner ausleihen, der jetzt ausgezogen ist und jetzt habe ich nichts mehr zum Löten. Und brauche einen Lötkolben. Also gibt es da irgendwas, worauf man achten muss? Du hast ja da ein bisschen mehr Plan, oder?
Es gibt da zwei Marken, die man eigentlich immer so empfehlen
irgendwas,
kann.
Irgendwas, was man haben will dabei oder sowas, was man braucht, was man nicht braucht. Es ist halt echt nur für so ein bisschen, ich löte an der Gitarre und am Wah-Pedal rum, für mehr nicht. Also das muss jetzt kein Mörder-Oschi sein, den ich irgendwie ohne Zittern kaum gehalten bekomme, aber halt irgendwas Nettes, Kleines, was halt mal irgendwie tut und keinen Platz wegnimmt.
Ja, aber halt also die, cool ist. Es gibt halt immer die von, wie heißt nicht, die Erza, das ist so die eine Marke und die andere Marke ist Bella.
Mhm.
Das sind so mal schon die zwei Marken und von beiden gibt es so Einsteiger-Lötkolben, die glaube ich so 50, 60 Euro kosten und die du auch ewig behältst.
Ah, okay, gut. So ein Ding kauft man sich wahrscheinlich eh bloß einmal.
Ne? Ja. Und die kann ich dir mal raussuchen, habe ich jetzt nicht im Kopf.
Hm?
Aber das sind so die Qualitäts- Ja, Marken. Es gibt wahrscheinlich auch jetzt noch Hörer, die dir noch andere Tipps geben, aber.
Ja, bin ich gespannt. Ich brauche ihn ja auch nicht morgen, also es hat jetzt Zeit.
Aber Ersa und Weller, da gibt es eigentlich genug Sinnvolles für bezahlbar. Ich glaube, meiner war sogar noch günstiger. Mhm,
cool.
Ja. Naja, da kann man dir auf jeden Fall noch in Zukunft weiterhelfen.
Schön.
Aber ich habe mir auch so einen Einsteiger-Lötkolben gekauft und der hat für die Gitarrenlötarbeiten bis auf die Erdung ans Poti schrauben oder Erdung in Anführungsstrichen, wo man halt eher so einen Spaten mit ordentlich Leistung hinter braucht, um da die Hitze zu transportieren auf das Poti, was ja viel kühlt oder Wärme absorbiert. Ansonsten hat das bisher für alles gereicht.
Ja. Ja, also.
Also, so. Wenn ich mir nochmal einen kaufen würde, dann würde ich mir, glaube ich, nochmal 20 Watt mehr gönnen. Ich glaube, ich habe 40 Watt oder so. Ja. Und so.
Ich weiß auch gar nicht, was man braucht. Ich habe ja mal die Kappen von meinen Tonabnehmern runtergeschmissen. Die Metalldinger. Und da ist halt auch hinten nochmal so ein Lötbatzen dran, damit die halt nicht von alleine abfallen. Und also, ich hatte schon eine gut starke Lötpistole da und da hat sich halt nichts getan.
Also, ja, das also die Kappen, die leiten das halt auch super gut weg, ja.
Ja,
da brauchst du halt so einen breiten Spaten quasi.
Ja, war das ja, aber
mit ordentlich
da hat sich Watt halt an diesem Lötzinnbatzen, da ist nichts passiert.
Ja, wie viel Watt hatte der denn?
Kann ich nicht mehr sagen, muss ich nochmal fragen.
Also 60, 80 Watt müssten dann aber dann schon reichen, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Naja, können wir ja nochmal
gesondert drüber eingehen. Musste ich dann irgendwie mit dem Cuttermesser halt aufbrechen, war jetzt nicht, war okay.
Ja. Ja. Gut.
Ja.
Haben wir die 2 Stunden voll?
Haben wir's.
Die üblichen.
Ja. Wollen wir noch ein bisschen Gitarre spielen?
Ich muss, glaube ich, jetzt mal langsam nach Hause. Es dauert ja.
Komm, jetzt habe ich den Marshall mal hier. Jetzt kannst du ihn mal ausprobieren.
Naja, ganz kurz. Ganz kurz. Aber ich muss auch noch 2 Stunden nach Hause fahren, ne?
Ja.
Und die Völkerschlacht.
Wenn du mal da bist.
Ist ja hier auch gerade.
Ja.
Hoffentlich. Beeinflusst die mich nicht.
Nee.
Ich mag halt nachts nicht immer so Auto fahren, da wäre ich immer so, es strengt mich an.
Ja, ich mag das auch nicht.
Deswegen. Aber gut.
Aber jetzt bist du mal da.
Ja, also einmal macht man schon an. Na. Also, liebe Hörer, dann danke fürs Zuhören. Ach, und genau. Ja. Also, ich habe jetzt ja so Statistiken auch für unseren Podcast und so ein bisschen gemacht. Und aber die Zahlen, ich bin mir halt nicht sicher, wie sehr das wirklich stimmt, ob jetzt wirklich so viele Leute diesen Podcast hören, ob das irgendwelche Bots einfach nur runterladen. Deswegen machen wir es jetzt wie bei Mobile Mix, oder Freakshow, wie wir das mal gemacht haben. Es war jeder Hörer, der jetzt sozusagen bis an diese Stelle gehört hat, möge uns doch mal auf unseren Twitter-Account irgendwas schreiben. Was für ein Stichwort nehmen wir denn da? 300 Hertz ist zu einfach, weil so heißt ja der Twitter-Account in der Podcast schon.
Ja.
Braten.
Braten. Braten ist gut.
Genau. Schreibt uns doch mal auf den Twitter-Account 300 Hertz einfach Braten, wenn ihr es zu Ende gehört habt, damit wir mal so ein bisschen Feedback kriegen, wie viele Leute denn wirklich da sind.
Dann freuen wir uns.
Ja. In diesem Sinne, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.